Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 252. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast sind zu hören.
Hallo, hier ist Andreas.
Hallo, hier ist Stefan.
Ja, und wir starten wie üblich mit unseren Trailern los und da hat Stefan uns dieses Mal 7 Stück ausgesucht und der erste ist eigentlich nur ein kurzer Teaser zu A Minecraft Movie. Andreas, du als alter Gamer.
Ja, also mich interessiert es nicht, aber mein Sohn will unbedingt ins Kino natürlich. Und ja, also ich kenne ja Minecraft, ich habe ja mit ihm da mal ein bisschen reingeguckt, auch ich war jetzt nie Gamer in dem Sinne, dass ich das gespielt hätte, meine Spiele liegen da eher woanders und Interessen, aber es trifft die Welt ganz gut, sagen wir mal so. Die Vermutung hatten wir beide schon, mein Sohn als auch ich, dass das eben Real-Life-People da in die Welt verschlagen wird, macht halt am meisten Sinn. Und ja, wie das dann ausgeht oder so, ich glaube, ist zweitrangig wichtig, dass ein bisschen Spaß dabei ist für die Kids und Dann sollte das schon passen.
Ja, ich höre schon, dass ihr den länger im Blick hattet oder erst.
Ja, ja, okay. Schon seit Ankündigung.
Okay. Ja, ich habe irgendwie mal am Rande gehört, dass es diesen Film gibt und da ich nie Minecraft gespielt habe und mich ehrlich gesagt auch noch nie damit beschäftigt habe, war ich jetzt relativ Newbie, als ich an diesen Trailer rangegangen bin und das Einzige, was ich denken konnte, ist, Mann, ist der Kaulitz dick geworden, aber es ist ja gar nicht der Kaulitz, sondern nur der dicke Momoa. Ja. Ja, war ein bisschen befremdlich, aber ja, ist halt nichts für mich. Also dem werde ich auslassen.
Ja, aber wie gesagt, die Kids, die Minecraft spielen, die freuen sich drauf.
Bestimmt, klar. Bin nicht die Zielgruppe.
Nee, sicher nicht.
Ja. Mich reizt da auch nicht so wirklich. Ich fand die Welt ganz nett. Ich habe aber auch nie Minecraft gespielt. Kann es da ja nicht so wirklich einordnen. Ist vielleicht auch so maximal mal ein Leihkandidat oder so. Aber großes Interesse, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht. Da bist du dann oder beziehungsweise dein Sohnemann dann vermutlich die bessere Zielgruppe, Andreas.
Ja, wir werden da sicherlich ins Kino gehen und dann werden wir auch berichten oder ich werde dann berichten.
Ja, ich habe nur das Lama am Schluss von dem Teaser gesehen. Ist es nicht normalerweise bei Fortnite ein Lama oder ist das
da auch? Gibt's auch in Minecraft? Ja, nee, die gibt es da auch. Also da ist gut. Schon. Passt also schon. Und passt nachdem rein, da alles aus Blöcken besteht, passt auch die Grafik und die Welt.
Ja, das muss ich gestehen, das sah irgendwie ganz nett aus mit diesen ganzen Klötzchen und dann auch die Schafe und das Lama so ein bisschen in dieser Klötzchenform, alles so wie man es aus dem, also gespielt habe ich es nicht, aber ich habe das ein oder andere Video dann gesehen oder so, wie es dann ausschaut. Das ist irgendwie ganz nett gemacht.
Ja, naja, also so das Flair und die Atmosphäre haben sie ganz gut eingefangen, glaube ich.
Ja. Gut, dann schauen wir weiter. Vermutlich eher was für Stefan, Broken Bird.
Ja, tatsächlich. Also ich mag solche Geschichten oder so, skurrile Außenseitergestalten, so wie May oder sowas, habe ich seit jeher gern gemocht. Der Film sagte mir so gar nichts, bin durch Zufall über den Trailer gestolpert. Ich fand, der hatte was, die Schauspielerin fand ich jetzt irgendwie ganz interessant in der Rolle. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich denke, sie wirkt ganz gut zu der Figur, die sie verkörpert. Optisch sah der auch ganz nett aus und ist halt so dieses Vorstellung, Realität. Auch das hat mich an May erinnert und ich mag May sehr gern und der Trailer sah ansprechend aus. Den würde ich durchaus im Auge behalten und mir mal angucken.
Ja, mich hat er jetzt nicht so gecatcht, irgendwie solide, aber nicht wirklich was Neues, von daher würde ich den, glaube ich, auslassen.
Ich bin nicht ganz abgeneigt, ich muss gestehen, die Hauptdarstellerin hatte irgendwas, weiß nicht, keine Ahnung, und dann die Story ist ja auch, ja, weiß ich nicht, ob es dann eher schon ein bisschen ins Komödiantische geht oder so, ist zumindest, ich fand es nicht ganz uninteressant, da mit der Thematik, dass sie sich da irgendwie verguckt hat in den einen, der dann auf ihrem Leichenbeschauertisch oder so liegt. Könnt ganz unterhaltsam werden, aber großes Interesse nicht. Aber wie gesagt, die Hauptdarstellerin hat es mir auch irgendwie angetan. Die hatte irgendwas was Eigenes an sich.
Ja, und wie gesagt, ich kann da auf jeden Fall auch dir, Wolfgang, ruhig mal May empfehlen, falls du ihn noch nicht gesehen hast, okay. Mit Angela Bettis und Anna Faris. Den mag ich einfach. Ah. Der ist echt nett anzusehen. Ist auch ein bisschen eigen und ähnliches. Ich weiß nicht, glaube, Andreas mag den nicht ganz so wie ich, aber...
Nee, er ist solide.
Ja, siehst du.
Gut. Dann sonst noch irgendwas zu Broken Bird? Sonst schauen wir weiter.
Nicht von mir.
Gut. Der nächste Trailer, Bad Genius, ein Remake eines thailändischen Films, weil ich das jetzt gesehen habe. Und es geht darum, wie junge Studenten irgendwie ein Geschäftsmodell draus entwickeln, um bei Prüfungen zu schummeln oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden, wie es funktionieren soll, aber Trailer sah ganz okay aus. Wäre jetzt für mich zumindest mal so ein Leihkandidat, aber auch da, weiß ich nicht. Also so wirklich ein Reißer ist das jetzt, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, ob das auf wahren Begebenheiten basiert oder ob es nur erfunden ist, aber sie schmeißen da ja mit ganz ordentlichen Summen um sich. Es muss da dann wohl irgendwie Geld damit zu machen sein. Wie gesagt, eher so ein Leihkandidat für mich. Ein gewisses Grundinteresse ist da an dem Film.
Ich werde den skippen. Also mich hat der auch nicht wirklich interessiert, weder von der Thematik her, fand die Darsteller jetzt auch nicht wirklich interessant und bestenfalls solide würde mir dazu auch einfallen und von daher, den Teil kann man, glaube ich, auch sogar auf Netflix gucken, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ist für mich so ein klassischer Streaming-Kandidat. Hat mich jetzt auch nicht unbedingt gepackt oder so, aber den würde ich mir aus Neugier einfach mal angucken. Das Original sagte mir so gar nichts. Ich hatte gedacht, vielleicht kennt Wolfgang den oder so, weil der doch irgendwie scheinbar recht bekannt ist oder zumindest in gewissen Kreisen irgendwie recht bekannt ist. Aber ja, das wie gesagt, ist ein Streaming-Kandidat, wenn er da auftaucht, zum Beispiel bei Prime oder so, würde ich mir den mal angucken. Einfach, weil es ein bisschen was anderes ist von dem, was ich sonst so gucke. Und also wie gesagt, haut eigentlich um, aber ein gewisses Neugier ist da.
Das Original hat ja einen ganz guten Ruf, also der soll ja wirklich gut sein, aber ich hatte bis ich den Trailer jetzt zu dem Remake gesehen hatte, auch nie nichts von dem Original gehört. Ich habe da ein bisschen geschaut und das ist relativ gut bewertet eigentlich überall. Gut, dann nächster Trailer, The Wait, Andreas.
Ja, der würde tatsächlich mal in meiner Playlist landen. Der war ein bisschen schräg, hatte, fand ich, eine ganz gute Optik und da würde ich, glaube ich, ganz gern wissen, wie der sich so entwickelt und was da so im Nachhinein passiert, weil auch nicht zu viel zu klar war schon. Und von daher würde ich den sicherlich mal gucken wollen.
Ja. Geht mir ähnlich. Ich fand auch die, wie du gesagt hast, die Optik war sehr cool, da mit diesen andalusischen Landschaften und kleinen Bergdörfern, wie auch immer. Das sah schon sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Inhaltlich, wie du auch schon gesagt hast, verrät der Trailer noch nicht allzu viel, aber hat zumindest Interesse geweckt bei mir.
Ja, absolut.
Ja, kann ich mich nahtlos anschließen. Fand das auch ganz interessant, auch so die Zeit und die Optik und so die Stimmung einfach, die so ein bisschen darüber transportiert wurde seitens des Trailers. Bin ich definitiv neugierig drauf. Würde ich auch im Auge behalten und mir angucken.
Gut, was du vielleicht auch im Auge behältst, Stefan, Aftermath, oder?
Ja, aber auch einfach nur, weil ich solche B-Movies mag. Und ich habe auch gerade im Forum gepostet, der scheint demnächst hierzulande unter dem Titel The Bridge. Aftermath ist, glaube ich, wieder zu schwierig oder so. Aber sieht solide aus. Ist von Patrick Lussier, der Drive Angry und so gemacht hat. Ich mag Dylan Strauss in der Hauptrolle. Also ich mag ihn grundsätzlich bisher. Der ist jetzt kein Überflieger, aber der ist immer ganz sympathisch, wenn ich ihn sehe. Ich habe ihn zuerst natürlich in Riverdale gesehen und danach schon ein paar Filme. Dichtman lacht man oder ich ich glaube, den Namen habe ich jetzt voll falsch ausgesprochen, auf jeden Fall, die von Dollhouse und Altered Carbon mag ich auch eigentlich ganz gern sehen, wenn ich sie mal zu Gesicht bekomme, ist auch nicht so oft. Und ansonsten sieht es halt aus wie ein typischer B-Movie-Film, den man sich so anguckt und danach schnell wieder vergessen hat, aber für 99 Cent oder im Streaming-Abo mit drin. Gucke ich mir mal an, einfach weil sowas gucke ich mir gern mal an, so Guilty Pleasure-mäßig.
Ja, ich kann mich da anschließen. Mir geht's ähnlich, ist auch so ein Streaming-Kandidat für mich. Kann mich auch bei, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Dijen Lachmann oder Dijen, keine Ahnung. Ich sehe die auch gern, wie du schon gesagt hast, Dollhouse und ich hatte sie jetzt kürzlich auch in Jurassic World im dritten Teil, spielt sie auch mit und ein paar so Sachen gesehen. Also ich sehe die auch immer ganz gern und sah jetzt ganz nach durchschnittlicher Actionkost aus und das kann man sich dann durchaus mal anschauen. Zu viel erwarten darf man sich aber sicherlich auch nicht davon, von Aftermath oder The Bridge, wie auch immer.
Ich hätte fast zugestimmt, aber nur bis zur Hälfte, als dann die schlechten CGI-Effekte anfingen. Da war ich dann ernüchtert, sagen wir mal so. Leider, weil wie gesagt, so die erste Hälfte sah tatsächlich nach netter Action aus. Danach, ja, habe ich dann eher das Interesse verloren.
Okay. Hast du mehr Interesse an unserem nächsten Trailer, Basileia aus Italien?
Definitiv, weil ich mag gern so, ja, Nischenfilme auch im Horror, vor allem wenn es dann so in die Dialekt- oder anderssprachige Region geht, was der auch wieder schön macht. Und da weiß ich nicht, aber das finde ich dann immer irgendwie nochmal doppelt interessant. Und an sich so fand ich den auch von der Art und Weise, wie er gemacht ist, eigentlich ganz interessant. Und von daher würde ich da sicherlich mal einen Blick riskieren.
Stefan, wie schaut es bei dir aus?
Ja, auf jeden Fall auch. Also da kann ich mich ebenfalls Andreas voll und ganz anschließen. Ich mag solche Filme auch, die so eine bestimmte Stimmung mit sich bringen. Auch dieses Europäische passt ganz gut in solche Sachen rein. Und hier mit irgendwelchen Sirenen oder Flussfrauen oder so, dieses Verführerische, aber doch irgendwie Hexenartige. Und einfach die Bilder waren nett. Und da bin ich neugierig drauf. Also da bin ich auch dran interessiert.
Ja, läuft der jetzt dann auch wohl als Abschlussfilm auf den Filmfestspielen in Venedig. Trailer sah, wie ihr schon gesagt habt, ganz gut aus. Ich bin nicht ganz so euphorisch wie ihr, sage ich jetzt mal, aber bin da auch nicht abgeneigt, weil er durchaus eine spannende Optik auch hatte und inhaltlich, ja, Stefan, du hattest es schon erwähnt, mit den Sirenen, die da auftreten und da ja diese Schatzsuche Bizetzen oder wie auch immer. Sah wie gesagt optisch sehr cool aus, aber ich würde da erstmal auf eure Stimmen abwarten, wie ihr den vielleicht findet. Gut, und dann last but not least unser letzter Trailer Night Bitch, Stefan.
Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich dachte, als ich von dem Film gehört habe, auch, dass es mehr so in die leichte Horrorrichtung zumindest geht, was wohl nicht der Fall ist. Er interessiert mich immer noch ein bisschen, aber so nach dem Trailer weniger, als ich es quasi zuvor im Kopf hatte. Es ist halt so, ja, die Geschichte gestresste Frau, aber dieses verwandelt sich in einen Hund. Ich weiß nicht, wie weit sie damit gehen. Hat ein paar interessante Ideen, glaube ich, drin oder könnten sie auf jeden Fall was draus machen. Schauspielerisch, ja, ne, Amy Adams ist okay und Scoot McNairy ist auch immer okay. Da eigentlich nichts gegen einzuwenden, aber irgendwie vom ganzen Vibe des Trailers oder vielleicht die leicht komödiantisch-dramatische Ausrichtung, da bin ich irgendwie noch nicht so ganz an Bord, möchte ich sagen. Also da konnte er mich noch nicht so richtig abholen, der Trailer. Da weiß ich wirklich nicht.
Ja, tatsächlich hinterlässt er so einen sehr zwiegespaltenen Eindruck irgendwie. Also ich bin da schon auch neugierig, stimmt dir aber zu, also dass das schon auch auf der anderen Seite ein bisschen schwierig ist. Ich fand jetzt auch zum Beispiel mit dem Hund tatsächlich auch so ein Ding. Auf der einen Seite sehr interessant, aber der Hund sah dann wieder schon wieder so zu nett aus, irgendwie so, ne, wie so der Collie um die Ecke. Und das passte eigentlich nicht zu, wie soll ich sagen, zu ihrer Art oder ihrem Verhalten. Ne, da hätte man sich dann vielleicht auch ein bisschen einen schmuddeligeren Hund vielleicht vorgestellt, aber kann jetzt natürlich auch nur eine Irreführung im Trailer sein, man weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen neugierig.
Ja, ich nicht wirklich. Also mich hat er eigentlich gar nicht angesprochen. Auch dieser Hunde-Furry-Ansatz, wie auch immer, ja, darstellerisch sicherlich okay, aber inhaltlich reizt er mich null. Von daher bin ich bei Nightbitch mit Sicherheit außen vor.
Also ich werde ihn schon mal irgendwann angucken, denke ich.
Ja, aus Neugier werde ich ihn auch angucken.
Ja. Außer es kommt jetzt tatsächlich irgendwie irgendwas raus, wo ich dann sage, ach nee, ist doch nichts für mich oder so. Von den Details her, dass man irgendwas noch erfährt. Ja.
Gut, ja, dann soll es das mit unseren Trailern für diese Ausgabe gewesen sein und wir gehen weiter zu unserem Last Scene und da wird Andreas dieses Mal anfangen.
Ja, ich habe mir tatsächlich mal Challengers angeguckt, auch wenn ich den eigentlich gar nicht auf meiner Liste hatte, weil, naja, es nichts ist, was mich wirklich anspricht. Und ich dachte aber, gut, ich bin ja offen, aber meine Wahrnehmung war doch richtig, es ist nichts für mich. Ist von Luca Guadagnino, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, den natürlich, denke ich, jeder kennt wegen Call Me By Your Name. Da wurde er mal das erste Mal so richtig bekannt und hat jetzt inzwischen schon ein paar diverse Filme veröffentlicht und auch das Suspiria Remake, was ich eigentlich ganz angenehm und nett fand, sowie Bones and All, der, sag ich mal, solide war. Hier bei Challengers geht's um, naja, im Endeffekt eine Dreiecksbeziehung. Wir haben Tashi Duncan, eine Tennisspielerin, gespielt von Zendaya, die also junge, hochgelobte Tennisspielerin einen Unfall hat und da nicht mehr spielen kann. Und die lernt, bevor sie noch den Unfall hatte, zwei Jungs kennen, zwei beste Freunde aus Kindertagen, die im Doppel eigentlich spielen. Und aus denen entwickelt sich eine kurzfristige Dreiecksbeziehung und dann geht das Ganze aber auseinander. Und Tashi ist dann im Endeffekt, als sie ja nicht mehr Tennis spielen kann, wird sie zur Trainerin, kommt mit dem einen von den Jungs zusammen, mit Mike, und trainiert ihn, hat dann eine Familie und auch Kinder. Und im Endeffekt trifft man sich dann ein paar Jahre später wieder. Der zweite der Jungs, Josh, ist im Endeffekt ein bisschen ein heruntergekommener Tramp, der ohne Geld von einem Turnier zum nächsten reist und eigentlich genau das Gegenteil von den beiden Leben lebt, also so eher so ein Streunerleben. Und im Endeffekt ist es halt so am Schluss dann ein kleiner Showdown, ein letztes Spiel der beiden. Und das Ganze wird nicht chronologisch erzählt, sondern springt also zwischen diesem Spiel oder diesem Aufeinandertreffen bei so einem Turnier der beiden, und die Vorgeschichte wird halt immer in verschiedenen Zeitebenen und Sprüngen erzählt, was nicht unbedingt auch was ist, was ich mag, oder da bin ich kein Riesenfan von. Ist solide umgesetzt, aber auch nichts wirklich Interessantes. Also es macht den Film weder besser noch schlechter, fand ich. Was es ihn tatsächlich schlechter macht, ist das Tennis. Weil es ist einfach, ich fand schon irgendwie so prägnant, die erste Einstellung oder eine der ersten Einstellungen ist, wie die beiden halt, weil es ja nicht chronologisch ist, in diesem letzten Spiel da gegeneinander spielen, und dann geht die Kamera halt auf die Zuschauer zu, wo Tashi dann in der Mitte sitzt, und wie halt wirklich, wie dumm das aussieht, wenn die Leute da sitzen und nach links und rechts und wieder nach links und wieder nach rechts gucken. Es ist einfach, wo ich sage, also tut mir leid, ich habe auch Tennis gespielt, an sich macht Spaß, ist ein netter Sport, auch als Doppel oder so kann man das gut machen, aber zuschauen fand ich einfach schon immer öde ohne Ende. Vielleicht im Fernsehen sogar noch ein bisschen besser, aber wenn ich da mir vorstellen müsste, ich sitze da und darf permanent von links nach rechts gucken und diesem Ball folgen, ja, ist einfach dumm. Entschuldigung, aber kann ich nicht nachvollziehen. Und das Ganze wird dann halt auch von der Optik her sehr, dominiert in dem Sinne, dass es halt, um es halt interessant darstellen zu können, halt auch optisch so in Szene gesetzt wird und hilft meiner Meinung nach nicht wirklich. Ja, es sieht nett aus, aber macht es auch nicht besser in dem Sinne oder interessanter in meinen Augen. Und dazu kommt noch im Endeffekt, fand ich jetzt zumindest, dass man halt einfach auch merkt, dass da eigentlich von denen keiner wirklich richtig gut Tennis spielen konnte, sondern dass sie halt einfach hin und her rannten und der Ball mehr oder weniger halt per CGI da reingepackt wurde. Und ist einfach irgendwie ein bisschen langweilig. Von der Tension her oder auch von der sexuellen Spannung hat es mich jetzt auch nicht wirklich angezogen oder überzeugt. Ich fand es ein bisschen schwierig. Zendaya ist eine nette, auch gut aussehende Frau und älter, in Anführungsstrichen, als man anhand ihres Aussehens auch immer denkt. Und es wirkte aber einfach so, als versucht sie hier so ein bisschen aus ihren ansonsten eher doch ja jüngeren oder Teenager-Rollen ein bisschen auszubrechen. Fand sie jetzt aber auch nicht wirklich überzeugend in dieser femme fatale-Rolle irgendwie so. Sie macht immer so ihren typischen Schmollmund und schauspielerisch fand ich das jetzt auch nicht schlecht. Aber jetzt halt auch nicht wirklich irgendwie wow oder dass ich sage, ja, das hat mich überzeugt. Von daher, nicht meins. Optisch ganz nett anzugucken teilweise. Das Soundtrack war sehr gut, der hat mir noch mit am besten gefallen. Ansonsten hätte ich auch darauf verzichten können. Aber war halt nicht meins. 2 von 5 oder 4 von 10.
Ja, ich sag mal, wenn er bei Prime mit drin ist, würde ich ihn, glaube ich, auch angucken. So wirklich, also ich habe auch früher Tennis gespielt, wir haben uns im Vorfeld drüber unterhalten, aber ich hatte auch nie Ambitionen, mir irgendwie ein Tennis-Match live anzusehen. Und also jetzt außerhalb des Bekanntenkreises oder des Vereins. Dementsprechend, das wäre jetzt auch nicht so ein Faktor. Ich fand den Vibe vom Trailer her ziemlich cool. Und bin jetzt ein bisschen geerdet, sage ich mal, auch so, was ich über die Kinokritiken gelesen habe, beziehungsweise als er im Kino war und was du jetzt so erzählst. Ich habe mir schon gedacht, ich fand die letzten Filme des Regisseurs, glaube ich, alle ein bisschen besser als du, zumindest das Suspiria Remake und Flesh and Bone. Aber so wirklich ganz mitnehmen kann mich der Regisseur auch nicht. Also ich bin da noch nicht so drin und ein Fan von dem Regisseur auch nicht wirklich. Dazu diese, wie gesagt, Tennis-Thematik und ähnliches, bin ich halt auch zwiegespalten, aber weiterhin irgendwie interessiert, aber auch da, wenn er verfügbar ist, nehme ich ihn mit, aber in die Sammlung wandert er nicht ungesehen, sagen wir es mal so, ohne dass ich ihn vorher getestet habe.
Ja. Ja, keine Ahnung, so wirklich, klingt jetzt nicht überragend. Tennis habe ich auch absolut kein Interesse. Find ich langweilig wie sonst noch was. Geht es mir ähnlich wie euch. Ich weiß nicht, wie man sich sowas anschauen kann. Dann geht ja so ein Tennismatch oft über mehrere Stunden oder keine Ahnung. Also weckt jetzt kein Interesse bei mir. Das Einzige, was noch für mich so ein bisschen so ein Zugkandidat wäre Zendaya und die dann in so einem mittelprächtigen Film oder so zu sehen, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Als Streaming-Kandidat vielleicht mal, wenn er irgendwo dabei ist, aber ja, ansonsten.
Es gibt auch sehr viele Stimmen, die den gut finden, also muss man auch sagen. Ne? Okay. Also ich bin da jetzt nicht unbedingt repräsentativ, aber ja, ich muss auch, was ich vorhin noch ergänzen, ich fand auch die beiden Jungs extrem langweilig.
Okay.
Also, gut. Das ist ja Geschmackssache. Ja. Auf Letterboxd hat er eine Durchschnittswertung von 4,0 von 5. Also,
ja. Oh, ist ja auch ganz, ganz ordentlich. Aber ja. Mich hat er jetzt zuvor nicht wirklich gereizt und deine Einschätzung hat jetzt wenig dran geändert, sagen wir mal so.
Okay, gut. Dann würde ich zu meiner zweiten Vorstellung von heute kommen. Das wird ein bisschen schwierig, weil Kinds of Kindness, der neue Film von Yorgos Lanthimos, ist auf Disney Plus erschienen, was ich sehr nett finde. Schwierig deswegen, weil es eigentlich eine Anthologie ist. Also es sind drei drei Filme, die ja in dem Sinne halt lose miteinander verbunden sind, indem sie die Darsteller teilen und mehr oder weniger in den Episoden halt um so übergeordnete Themen einfach gehen, wie Macht, Kontrolle, freier Wille und sowas in der Richtung. Von daher haben sie jetzt nicht direkt was miteinander zu tun und haben halt eher, wie gesagt, so diesen, ja, den Vibe und die Thematik, die da eher im Hintergrund mitschwingt. Inhaltlich ist es auch ein bisschen schwierig. Ich versuche es mal kurz einzuordnen. Die erste Story ist um einen Typen, der ja, ist verheiratet, arbeitet für einen sehr reichen Mann, der eine sehr junge Frau hat. Und der wird von seinem Boss, hier gespielt von Willem Dafoe. Der Arbeitnehmer ist Jesse Plemons. Wie soll ich sagen, sehr beherrscht wird. Beherrscht in dem Sinn, dass er wirklich im Endeffekt alles machen muss, was der ihm sagt. Und eines Tages ist der Auftrag, mehr oder weniger einen Unfall zu forcieren, was er auch tut, aber er ist seinem Boss nicht schnell genug und es gibt zu wenig Blechschaden und der andere Fahrer ist auch noch am Leben, was seinem Boss nicht gefällt, weil der hätte eigentlich eher sterben sollen. Das heißt, der Auftrag lautet jetzt, nochmal den Unfall zu machen, aber halt so, dass der andere dabei drauf geht. Das will der Arbeitnehmer nicht und ja, da wird er dann im Endeffekt ins Abseits gestellt. Und so die Geschichte, die sich dann daraus entwickelt. Ein bisschen offensichtlich auch, wie es dann weitergeht. Und ja, was halt alle auch Geschichten verbindet, ist immer sehr weird und sehr schräg. Die zweite Geschichte ist auch eher was Klassisches wieder. Ein Polizist, dessen Ehefrau wird auf See vermisst, eines Tages oder nach einer Zeitspanne, kann ich jetzt nicht genau mehr einsortieren, wird sie trotzdem wiedergefunden. Alle anderen, die auf dem Boot waren, sind wohl tot, bis auf einen, der noch schwer verletzt gerettet wurde. Und als sie aber bei ihm dann wieder zu Hause ist, fühlt er sich irgendwie befremdlich und scheint also nicht wirklich seine Frau zu sein. Seine Frau mochte zum Beispiel keine Schokolade und das Erste, was die Dame, die da kommt, macht, ist einen Schokoladenkuchen zu essen und solche Geschichten, die halt ein bisschen befremdlich sind. Auch hier sehr weird, ein paar ja, nette Szenen sind dabei, aber auch sehr, ja, für mich distanziert das Ganze ein bisschen, was auch eigentlich in allen drei Storys durch die sehr monotone fast schon Sprache oder sprachliche Ausprägung gemacht wurden. Also in den Dialogen herrscht kaum Emotion, was das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger macht zum Zuschauen. Und die dritte Story ist um eine Frau, die in der Sekte ist und die suchen eine neue, nächste spirituelle Anführerin oder leitende Person und zwar nicht nur irgendeine, sondern die Tote zum Leben erwecken kann. Und ja, ihrer Meinung nach hat sie die fast gefunden. Und dann passieren ein paar Dinge, die so eigentlich nicht passieren sollten. Ja, das sind so die drei Storys. Wie gesagt, es geht viel eben um freien Willen, Kontrolle, Macht und die Beziehungen untereinander. In allen Storys sind Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley. Und ja, die sind eigentlich so die verbindenden Komponenten auf Schauspielerebene. In einer kleineren Nebenrolle ist auch Hunter Schäfer zu sehen, von der wir nachher noch ein bisschen was hören werden. Und ja, was ich mal wieder feststellen musste, war, dass Yorgos Lanthimos Emma Stone ganz gerne beim Sexualverkehr wohl sieht, weil das auch diesmal wieder der Fall ist. einer sehr strangen, kurzen Sequenz zwar nur, aber ja, die kommt sehr überraschend und wirkt dann auch tatsächlich, aber gleichzeitig ist sie halt auch genauso befremdlich wie vieles andere in diesen Kurzfilmen. Ist schwierig, es ist ja irgendwie ganz nett, aber es reißt einen auch nicht wirklich vom Hocker. Da waren seine Filme, die er gemacht hat, für mich irgendwie interessanter. Wobei ich jetzt auch schon bei Poor Thing nicht so hundertprozentig überzeugt war. Weil auch das war mir schon teilweise ein bisschen zu abgedreht. Ich glaube, bisher am besten gefallen hat mir tatsächlich The Lobster und The Favorite. Und auch einer seiner ersten Filme, den ich gesehen habe, Dogtooth, der war auch schon sehr schräg. Der hat mich auch nicht so ganz erreicht. Also eigentlich so tatsächlich The Lobster und The Favorite waren so meine Favorites bisher. Kinds of Kindness ist okay, kann man mal gucken. Aber jetzt, ja, wie gesagt, nicht sein Bester. Und von daher würde ich hier eine 3 von 5 oder eine 6 von 10 vergeben.
Ja, vielen Dank dafür. Stefan, besteht bei dir Interesse?
Ja, durchaus. Ich habe Poor Thing noch nicht geguckt. Ich mag The Killing of the Sacred Deer eigentlich am liebsten von dem Regisseur bislang.
Und ach so, ja, stimmt, den habe ich vergessen. Ja, der ist auch ganz gut, das stimmt tatsächlich.
Ja, genau, den mag ich ganz gern. Und hier bin ich auch, wie du selbst sagst, neugierig. Also ich hatte auch die Gelegenheit im Urlaub, den im Kino zu sehen, aber hatte mich dann dagegen entschieden, weil, ja, ne, Episodenfilm, wie du selbst sagst, und könnte ein bisschen Geschmackssache sein. Und so stehe ich immer noch dazu. Aber meine Neugier wird auf jeden Fall mich dazu kriegen, den mir anzugucken, wenn er mal eine 99-Cent-Aktion oder irgendwie sowas dabei ist, wo ich ihn sehe, da ich kein Disney Plus habe. Aber die Neugier bleibt durchaus bestehen, auch wegen der Besetzung und so. Aber ich verspreche mir da jetzt auch nicht so viel. Und das, was du geschildert hast, spricht ja auch dagegen, dass ich zu hohe Erwartungen haben sollte.
Ja, ich bin irgendwie noch unschlüssig. Keine Ahnung, ich packe man jetzt mal bei Disney Plus auf die Wunschliste. Aber ja, so großes Interesse besteht jetzt meinerseits leider nicht dran. Mal gucken, vielleicht irgendwann, wenn ich gar nichts anderes zum Schauen habe. Aber das ist halt dann auch immer eine schwierige Situation, die nie eintritt. Von daher, ja, mal gucken. Gut. Dann war es das von dir, Andreas?
Ja.
Dann gebe ich weiter an Stefan.
Jo, ich habe mir die zweite Staffel von Troppo angeguckt. Ist eine Serie, die auf Prime verfügbar ist. Ist eine australische Crime-Detektivgeschichte. Und zwar geht es um die beiden Detektive, Ted und Amanda, gespielt von Thomas Jane und Nicole Chamoun. Den Namen habe ich garantiert auch wieder falsch ausgesprochen. Oder Chamoun, wie auch immer. Basiert auf einer Romanreihe tatsächlich von Candice Fox, aber soll wohl eine relativ lose Adaption sein. Kann ich also nicht mitreden, zumal ich das Buch, wie gesagt, nie gelesen habe oder die Bücher. Es gibt scheinbar mehrere. Die erste Staffel fand ich ganz solide, hatte der damals eine 5 von 10 gegeben. Jetzt kehren die Hauptfiguren wieder zurück, sprich der Ex-Cop Ted Concaffey, Thomas Jane halt. Der hatte in der ersten Staffel sich mit einer jungen Dame, die des Mordes oder beziehungsweise die aus dem Gefängnis kam, nachdem sie ein Mädel getötet hat, zusammengetan zu so einer kleinen Privatagentur der Detail. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass sie zwar das Mädchen getötet hat, aber dass bestimmte Umstände damit reingespielt haben, wodurch sie so ein bisschen entlastet wurde in den Augen der Öffentlichkeit sozusagen. Hier gibt es einen neuen Fall, beginnt damit, dass ein junges Pärchen oder ein Pärchen sich eines Abends so nah einer Klippe unten zum Zelten trifft, scheint ein Liebespärchen zu sein. Und während er irgendwie in der Gegend so ein bisschen rumläuft, ich weiß nicht mehr, ob er Feuerholz gesucht hat oder was nicht, stürzt plötzlich eine brennende Leiche von der Klippe und erschlägt die Frau. So beginnt das Ganze. Es stellt sich heraus, dass die Leiche der Besitzer von so einem Wellness-Retreat war und der Sohn des Toten heuert jetzt die beiden Ermittler an, um der Sache nachzugehen, wer seinen Vater getötet hat, denn hat nicht so großes Vertrauen in die Polizei, ist halt so im ländlichen Australien, in Queensland das Ganze Und er heuert die beiden an, um der Sache nachzugehen. Beziehungsweise die Sache wird eigentlich, beziehungsweise wird angeschoben durch die Freundin des Sohnes. Es kommt auch eine alte Figur aus der ersten Staffel ins Spiel. Der war damals so ein bisschen der sekundäre Baddie, sage ich mal, ohne ganz der Böse zu sein. Also immer so an der Grenze dazu. Stellt sich heraus, dass der Tote sein Bruder war. Und das Ganze geht auch darauf hinaus, dass man rausfindet, dass ein Drogengeschäft dort angebaut wurde, also Hanfplantagen und so geführt werden dort im Hinterland. Und natürlich gibt es auch noch so kleine Unterfälle, sage ich mal. Ich sag mal, wer die erste Staffel mag, mag auch die zweite Staffel. Ich fand die zweite Staffel im Prinzip genauso solide wie die erste. Man kann die sich angucken. Ich glaube, es sind 8 Folgen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und lebt halt so ein bisschen von dieser australischen Atmosphäre. Das spielt, wie gesagt, in Queensland, hat man Regenwald, hat man viele Krokodile. Radha Mitchell taucht auch wieder auf als die Frau oder die vielleicht bald Ex-Frau von Ted. Sie versuchen so ein bisschen ihre Beziehung wieder zu kitten. Währenddessen wird Ted immer noch schikaniert, sage ich mal, von der Polizei, weil der Fall des Mädels, wo er den Vorwurf hatte, dass damit was zu tun zu haben mit einem Überfall auf ein Mädchen in Sydney, ist immer noch nicht aufgeklärt. Ein Journalist bohrt ein bisschen nach in dem Fall. Und wie gesagt, so ein paar Handlungsfäden aus dem ersten Teil werden schön weiter verwoben, sage ich mal, und auch teilweise gut zu Ende geführt, sodass man im Prinzip sagen kann, sollte es keine dritte Staffel mehr geben, kann man hier getrost sagen, okay, man kann mit dem Abschluss leben. Ich würde mir eine dritte Staffel ebenfalls noch angucken, obwohl ich, wie gesagt, auch hier nicht wirklich begeistert war, aber ich kann auch wirklich nichts Schlechtes an der Sache sagen. Ist so ein bisschen ruhig erzählt, kann man ein bisschen aus dem Quark kommen, würde ich sagen, aber ich habe mich auch schon in der ersten Staffel an dieses etwas ruhigere Tempo gewohnt. Die Atmosphäre ist gut, wie gesagt, alles sehr verschwitzt und durch Regenwald und Klima und einfach die Leute dort ganz gut geprägt. Ist also so eine typisch australische Serie. Thomas Jane ist halt ein Amerikaner, aber ansonsten ist auch die Besetzung durchweg australisch und das mag ich eh ganz gern. Wie gesagt, ich kann nicht erzählen, wie das jetzt in die Romane reinspielt. Angeblich ist es eine recht freie Adaption. Deswegen habe ich da nicht das Hintergrundwissen. 5/10 für Troppo Season 2 von mir. Wie gesagt, ich würde mir eine dritte Staffel angucken und kann es für Freunde, sage ich mal, dieser leichten Krimi-Kost. Also er ist nicht übermäßig brutal, ist nicht groß Sex dabei. Ist alles völlig in Ordnung von dem Rating her. Hat es damals eine 14er Freigabe in Australien, glaube ich, bekommen. Und so, das ist auch völlig okay. Ist halt so typische Ermittlerpost, so ein bisschen ungleiche Ermittler. Leute mit geheimen Hintergedanken und ähnliches. Und ist völlig solide. 5/10 auch für Staffel 2 kann man sich angucken. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt dran Interesse habt, angesichts der Auswahl in der Serienlandschaft heutzutage. Aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut.
Ich habe sie mir jetzt gerade bei Prime auf die Watchlist mal gesetzt. Das klingt jetzt nicht verkehrt. Ich kann dem durchaus was abgewinnen, was du erzählt hast mit dieser durchaus auch ein bisschen langsameren Erzählweise und so schwülheißes Klima ist ja dann immer ganz interessant für Krimis und solche Erzählungen. Von daher mal gucken. Ich schaue mir mal eine Folge an und kann dann ja abbrechen, aber klang jetzt ganz interessant auf alle Fälle.
Die erste Staffel hatte ich damals auf Freevee geguckt. Also ich weiß nicht, ob beide Staffeln inzwischen bei Prime
drin sind. Es sind beide bei Prime, habe ich jetzt gerade gesehen.
Ja, ja, vielleicht, wenn es mal reinpasst. Also hört sich nicht so schlecht an. Gibt sicherlich Schlimmeres.
Auf jeden Fall. Definitiv. Gut, dann mache ich gleich weiter. Ich war auch mal wieder im Kino. Definitiv nichts Schlimmeres als Troppo, hätte ich was gesagt, sondern im Gegenteil. Ich war sehr zufrieden, um das schon mal vorwegzunehmen. Auf den Film, muss ich auch sagen, habe ich mich gefreut. Kuckuck habe ich mir angeguckt. Eine deutsche Produktion oder zumindest eine deutsche Co-Produktion spielt in Deutschland von einem deutschen Regisseur, dessen Erstlingswerk Lutz ich bis heute noch nicht geguckt habe. Tillmann Singer heißt der Gute. Aber jetzt bin ich gleich bei seinem zweiten Film eingestiegen. Ich erzähle mal ein bisschen, worum es geht. Es geht um eine Familie, eine Patchwork-Familie sozusagen. Hauptdarstellerin ist Hunter Schäfer, sie spielt Gretchen. Nach dem Tod ihrer Mutter ist sie jetzt zu ihrem Vater gezogen, beziehungsweise mit in seinem Familienverbund dabei. Er hat auch eine neue Frau und eine Tochter, die ist eine jüngere, deutlich jüngere Tochter, eine Asiatin oder eine Halbasiatin, die aber nicht spricht. Gemeinsam reisen sie halt nach Europa, nach Deutschland, nach Bayern, um genau zu sein, wo der Vater gern in einer bestehenden Ferienanlage oder einem bestehenden Ferienresort einen eigenen Bereich aufmachen will. Diese Ferienanlage, die existiert, wird von einem Herrn König geleitet. Dan Stevens spielt ihn. Und ja, ist halt so ein bisschen ein etwas eigenwilliger Herr, sag ich mal, mit so ein paar Spleens. In der Nähe ist auch ein Krankenhaus, wo auch alles so ein bisschen verflochten ist. Wie gesagt, es ist ein kleines Örtchen, jeder kennt jeden so ein bisschen. Aber auf jeden Fall hat Gretchen eigentlich keine Ambition, dort zu bleiben. Denn sie kommt, wie gesagt, mit der neuen Familie nicht zurecht so ganz. Sie passt da nicht rein, findet sie. Sie möchte viel lieber in ihrer Band spielen, aber die sind natürlich in der Heimat. Und ja, sie hat irgendwie durch den Verlust der Mutter da sehr drunter zu leiden unter dem Ganzen. Auf jeden Fall versucht sie ist 17, muss man auch sagen. Also sie kann nicht einfach nur abhauen. Sie hat zwar einen Pass, aber kein Geld und ähnliches. Da passt es aber ganz gut, dass Herr König ihren Job in einer Rezeption anbietet, um ein paar Euro zu verdienen. Nimmt sie dankend an, halt mit dem Hintergedanken, dass sie gern abhauen möchte. Und stellt relativ fest, dass so ein paar Eigenwilligkeiten da sind. Nicht nur Schrulligkeiten unter bestimmten Menschen, sondern auch Herr König ist irgendwie sehr darauf erpicht, dass sie immer vor 22 Uhr nach Hause geht. Er macht da auch immer seinen Laden dicht. Sie findet das merkwürdig, weil warum sollte man die Hotelrezeption um 22 Uhr schließen? Aber König gerät quasi in Panik, als sie einmal doch länger bleibt. Und tatsächlich hat sie das Gefühl, bedroht oder erstmal verfolgt und dann beobachtet und dann bedroht zu werden von einer merkwürdigen Gestalt, eine weibliche Gestalt, die sich so auf dem Gelände scheinbar umherbewegt. Was der Zuschauer auch so mitkriegt, wo sie noch nicht so ganz hintergekommen ist, ist, dass auch merkwürdige Laute existieren, also so Tonlagen und ähnliches. Ihre stumme Schwester Alma kann diese oder ja, hört sie und bekommt auch einen epileptischen Anfall dadurch. Sie selbst kriegt es noch nicht so richtig mit, aber sie bekommt halt bestimmte Verhaltensweisen in der Gegend bei anderen Personen mit. Zum Beispiel, dass irgendwie ein Mädel dabei ist, die auch da irgendwo in der Nähe wohnt und die sich ständig irgendwie übergeben muss und scheinbar auch nicht die einzige ist, die an diesem Leiden krankt, dass sie sich ständig übergeben muss. Es kommt noch eine andere Dame, die checkt im Hotel rein, eine auch irgendwie so eine freigeistige Hippie-Musikerin, mit der sie dann nach Paris abhauen möchte. Da kommt auch was dazwischen. Und mehr will ich gar nicht spoilern über die Handlung. Auf jeden Fall hat mich das sehr erfreut, diesen Film zu sehen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich kenne Lutz nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt der Stil des Regisseurs ist, aber dieser Film hat mich einfach angesprochen. Von der schrägen Art her, von der Besetzung her, von der Art, wie es gemacht wurde, dafür, dass es ein deutscher Film ist, wirkt er in Teilen auch echt deutsch, auch in bestimmten Nebenrollen und vom Setting her eigentlich nicht so klar. Man erkennt so ein bisschen alles wieder, aber trotzdem hätte es auch in irgendeiner Waldanlage irgendwo in Kanada spielen können oder wie auch immer. Also er ist zwar deutsch vom Aussehen her, irgendwie von den Autos, von der Art her, der Nebendarsteller und ähnliches, aber jetzt nicht auf eine negative Weise, aber hat dem Ganzen so diesen bisschen Flair gegeben. Wie gesagt, ich will da gar nicht groß spoilern, ich weiß, Andreas interessiert der Film auch, deswegen gehe ich da definitiv nicht ins Detail. Ist ein Horrorfilm, definitiv, hat ein paar sehr effektive Momente, so ein bisschen aus der Horror- und auch Fantasy-Richtung, das Ganze. Kuku, also der Kuckuck, spielt natürlich auch eine sehr zentrale Rolle. Bisschen Body-Horror ist mit drin, einfach so diese klassische Fratzengestalt im Dunkeln. Thriller-Elemente sind vorhanden und ich fand den einfach interessant auf jeden Fall. Ich war mit meiner Schwester im Kino, Sie kam nicht ganz so mit dem Film zurecht, was ich auch verstehen kann. Ich sag mal, wer nicht sowas, also einfach den Zugang hat, der wird ein paar Probleme haben von der Art her. Sie kam zum Beispiel auch mit Dan Stevens Art nicht so recht zurecht, wie er seine Rolle angelegt hat. Aber ich fand's cool. Es war so etwas over the top, wie man von ihm kennt, aber doch ein bisschen schräg. Und was auf jeden Fall ein Pluspunkt ist, ist Hunter Schäfer. Ich kenne sie aus Euphoria und da fand ich sie schon immer super und hier war sie auch wirklich, wirklich gut. Einfach als zerrissene Person, dass sie wirklich darunter leidet, wie ihre Mutter da gestorben ist und einfach in diesen Strudel reingerät an der Ereignisse, die über sie reinbringen. Super Final Girl von ihrer Art her. Richtig gut. Also war ich sehr zufrieden mit. Und mich freut es, dass sie die Möglichkeit hat, auch in diesem Film mitzuspielen. Es war ihr erster Film nach Euphoria, bevor dann die nächsten Produktionen dazu kamen. Und ich hoffe, wird sie noch öfters sehen. Wie gesagt, Dan Stevens mag ich, aber auch die Nebendarsteller waren völlig in Ordnung, waren auch ein paar bekannte Gesichter dabei. Ich mochte den Film, hat man rausgehört. Ich werde auch mir in Ruhe nochmal ein Review aus den, das ist auch so auf Tastaturleiern, hätte ich fast gesagt, wenn ich nochmal so in Ruhe drüber nachdenke. Ich habe mir auch schon ein paar Notizen gemacht. Aber wie gesagt, in den Rollen auch Jessica Henwick, Martin Tschokas und Jan Bluthart, den ich nicht kannte, aber der auch gut gespielt hat, als ein Ex-Cop, also ein ex-deutscher Polizist, der da auch mit reinkommt, weil seine Frau auch dort irgendwas erlitten hat in dieser Region und er da auf der Pirsch liegt sozusagen. Wie gesagt, Lutz interessiert mich weiterhin. Schade, dass die Blu-ray nicht billiger wird, weil die immer sehr hochpreisig ist und der noch nirgends im Streaming auftauchte, wo ich Zugang zu ihm hatte. Aber ich bin jetzt auch interessiert, den mal irgendwie mir anzugucken und kann Kuku auf jeden Fall. Freunde des etwas schrägeren Horror-Genres definitiv empfehlen. Er ist nicht zu schräg, muss man auch sagen, aber so fürs Mainstream-Publikum vielleicht ein bisschen zu schräg. Er ist von Neon rausgebracht worden, die auch Longlegs gemacht haben und muss sagen, da hat Neon dieses Jahr echt guten Riecher bewiesen, denn Longlegs mochte ich, habe eine 8 von 10 dem damals gegeben und ich gebe Kuku ebenfalls eine 8 von 10. Und ich weiß nicht, Wolfgang, Interesse irgendwie dran? Hat es einen Trailer-Erinnerung? Sagt der Film überhaupt was?
Ein gewisses Interesse schon, kann ich nicht abstreiten. Mich wird dann jetzt noch interessieren, wie horrorlastig der dann ist oder ist es eher so, also mit Jumpscares und solche Sachen packe ich dann nicht, aber so eine düstere Story oder so ist dann durchaus ganz passabel, ja, auch ab und zu.
Ja, hat beides. Also okay. Er hat so klassische Erschrecker und klassische schreiende Frauen, die auf einen zurennen, so ungefähr. Okay. Definitiv, weil diese Frau, die da umhertreibt, die hat auch so diesen Hochfrequenzschrei. So eine Banshee, ein bisschen, aber es ist halt was anderes. Definitiv ist mehr, ich will jetzt nicht sagen ein Kuckuck-Geräusch, aber es ist halt ein schräges Geräusch. Ja. Und also hat eine Mischung aus klassischen Jumpscares sozusagen, aber auch nicht übertrieben und auch nicht zu billige Jumpscares und halt Suspense-Thriller-Kino.
Ja, mal schauen. Ich kann ihn mir ja mal auch auf meine Leihliste oder so setzen und dann sehe ich sie. Aber wie gesagt, ich bin nicht abgeneigt und klang jetzt auch ganz, ganz interessant eigentlich, was du so erzählt hast. Und dann natürlich die bayerische Heimat in einem Film zu sehen, ist natürlich auch schön.
Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich in Bayern gedreht wurde oder so, aber so ein paar Bergkulissen waren im Hintergrund oder Bergansichten. Allein deswegen solltest du ihn ruhig mal angucken.
Ja, ich habe ja eh auf der Liste schon länger. Von daher. Was mich noch ein bisschen, muss nichts dazu sagen, aber wo ich noch, wenn Dan Stevens in Deutsch spielt, weiß ich nicht, ob das so passend ist, aber gut.
Ja, er hat doch schon mal irgendwie diesen Film von der Maria Schrader, da hat er doch auch irgendwie Deutsch gesprochen. Der perfekte Mann oder der perfekte Mensch.
Also ich bin dein Mann oder so.
Oder so, genau.
Ja, genau. Ja, okay. Genau, da hat er auch schon gespielt, okay.
Genau.
Ja, aber ich wusste nicht, dass er das war. Okay.
Ach so. Ich habe ihn tatsächlich noch nur auf Deutsch gesehen, weil es hier keine Protonvorstellung. Ich glaube, im Original gibt es noch so ein paar nette Deutsch-Sachen so drin, weil am Anfang ist auch so dieses, der Vater hat bei seinem letzten Besuch da auch immer den Namen König falsch ausgesprochen. Und das kam natürlich im Deutsch nicht so ganz so rüber. So, können Sie jetzt meinen Namen richtig aussprechen und so? Und dann, ja, Herr König, das haben sie so ein bisschen so hingedreht. Also ich kann mir vorstellen, dass im Original auch so ein bisschen Deutsch zwischendurch geredet wird, was man hier so nicht raushören konnte, weil alles Deutsch halt war. Okay. Deswegen freue ich mich auch da, genauso wie bei Longlegs, auf die Sichtung im O-Ton dann später im Jahr. Also ich glaube, Ende des Jahres wird er bestimmt rauskommen oder irgendwie sowas. Oder Anfang 20. Ja, also da freue ich mich auf jeden
Fall. Ich habe irgendwas von Januar im Kopf.
Ah, okay.
Ja. Und ich bin erstmal ernüchtert. Ich habe gerade die Filming-Locations bei der IMDb mal nachgeschaut. Wuppertal, Krefeld und Mönchengladbach, das ist natürlich alles weit weg von Bayern.
Gut, dann haben sie wahrscheinlich irgendwelche bayerischen Establishing-Shots von
Hintergrund
reingeführt. Okay, gut. Ja.
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 So kann es gehen bei den Filmen.
So ist das Filmleben, ne? Ja. Manchmal wird nicht da gedreht, wo es
steht. Alles Lug und Trug.
Richtig. Ja. Gut, so viel von meiner Seite für dieses Mal.
Ja, aber alles Lug und Trug ist ja ein gutes Stichwort. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle weitermachen. Und ja, ich habe mir das komplette Programm Jurassic Park und Jurassic World Trilogie jeweils gegeben. Und ja, auch die Dinosaurier, die man da zu sehen bekommen, gibt es natürlich in echt nicht, sondern die sind dann ja auch alle per CGI.
Spoiler.
Ja, ich glaube, wir sind alle alt genug, dass wir das wissen. Von daher, ja, wie gesagt, ich habe mir die beiden Trilogien angeschaut, auch in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind. Und mit Jurassic Park angefangen, der ja aus dem Jahr 1993 auch stammt, also durchaus jetzt auch mit knappe 31 Jahre auf dem Buckel hat. Und ach, der ist immer noch gut, meines Erachtens. Also der ist auch nach 31 Jahren kann man sich den noch gut anschauen. Die Story ist immer noch liebenswert. Die CGI-Effekte, und es war ja einer der ersten großen Big-Budget-Filme oder sogar der Big-Budget-Film mit vielen computeranimierten Effekten. Und das sieht nach wie vor großartig aus, wenn da die Dinosaurier bzw. der T-Rex durchs Bild stampft. Es ist eine nette Story nach wie vor mit den Leuten, Wissenschaftlern und Kindern, die da in dem Park mit den Dinos stranden. Ich finde den nach wie vor spannend und unterhaltsam zum Anschauen und da durch die 6 Filme auch zu kommen, möchte ich gar nicht viel mehr dazu zu sagen. Wertungstechnisch würde ich Jurassic Park bei einer 8 von 10 einsortieren, weil er nach wie vor vielleicht oder uneingeschränkt auch der beste Film in der Reihe ist. Von jetzt an geht es nur noch bergab, sage ich mal. Aber das ist einfach ein Meilenstein auch der Kinogeschichte und funktioniert auch heutzutage meines Erachtens noch. Und wie gesagt, die Effekte von damals auch heute nach wie vor top und gut anzuschauen. Und auch die 4K-Disc, da ist eine DTS:X-Tonspur drauf, zumindest für den O-Ton. Und auch die ist phänomenal, wie dann die Dinos durch das Heimkino trampeln. Also das macht echt Spaß. Gut, wollt ihr was zu Jurassic Park sagen oder alles gut?
Nö, aber der einzige für mich relevante Jurassic Park.
Ja, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber habe ich auch so als den besten in Erinnerung. Und aber ich habe auch nicht so die Bestrebung, mir weder den ersten noch alle anzugucken, muss ich gestehen.
Ja. Dann geht es auch direkt mit Lost World, Jurassic Park weiter und da geht es auch steil bergab. Da hat man zwar auch ein paar interessante Szenen drin, aber inhaltlich ist der dann irgendwie nicht mehr so wirklich interessant. Man findet natürlich heraus, dass es noch eine Insel nebenan gibt, wo man die Dinosaurier auch gezüchtet hat. Und wo die aufgewachsen sind, also abseits vom Park, und da betreibt man jetzt eine Großwildjagd, und man möchte aber auch ein paar Dinos retten, und das große Finale findet dann in San Diego statt, wo man auf einem Frachter einen T-Rex importiert und der natürlich auch durch die Stadt stampft. Ich fand den immer einen der schwächsten Jurassic Park Teile, hat mir auch jetzt bei der erneuten Sichtung nicht so wirklich Spaß gemacht. Sieht ganz okay aus, aber kommt bei weitem nicht an den ersten Teil ran, und würde ich wertungstechnisch mal bei einer 5 von 10 einsortieren. Gut. Von euch irgendwas? Jurassic Park, Lost World? Nee, nicht, oder? Doch.
Nein. Ich kann mich schon gar nicht mehr an den erinnern, glaube ich.
Höchstens so ein paar Jagdszenen, da wo die zusammenfahren.
Also wo sie mit Jeeps da die Dinos zusammentreiben und so, das sieht ganz cool und spektakulär aus, aber ansonsten hat der nicht wirklich viel zu bieten. Ein bisschen besser hat mir immer schon Jurassic Park 3 gefallen. Der hat so ein paar ganz coole Locations. Der hat auch dieses so ein riesiges Freigehege für Flugsaurier, das da in so einer Schlucht eingelassen ist. Und das ist von der Location her ganz spannend. Auch die Flugsaurier, wie gesagt, spielen dann mit einer Rolle. Inhaltlich, kleines Kind mit seinem geht Drachenfliegen mit dem neuen Freund der Mama und wird natürlich, weil Flugsaurier die Schnur zum Boot, wo sie hochgezogen werden, durchtrennt und landet auf der Insel und muss gerettet werden. Inhaltlich jetzt auch kein übertragend hoch, aber es erfüllt den Zweck und macht eigentlich ganz, ganz leidlich Spaß. Gibt ein paar Söldner, die da mit auf die Insel marschieren, die dann versuchen mit großen Kanonen die Dinos abzuschießen. Es gibt so ein Running Gag mit einem klingelnden Satellitentelefon, das dann auch irgendwann mal in dem ein oder anderen Magen von dem Dino landet. Das ist ganz, ganz witzig. Und ja, ansonsten fand ich den ganz okay. 6 von 10. Ansonsten aber ist der jetzt auch nicht wirklich überragend. Dann Jurassic World, kommen wir zu der neuen Trilogie. Den hatten wir in, ganz kurz, Ausgabe 134 hat man den schon mal im Detail auch besprochen. Man versucht halt jetzt irgendwie das ganze Franchise wiederzubeleben, hat es in die Gegenwart gezogen, die Effekte sind ganz solide, inhaltlich ist er aber halt leider ein bisschen seelenlos, der Film, mit Chris Pratt dann in der Hauptrolle und, ach, mir fällt der Name nicht ein, wie heißt sie, die Rothaarige?
Verdammt. Bryce Dallas Howard.
Ja, genau, danke.
Bitteschön.
Die halt einen neuen Park eröffnet haben und wie es natürlich sein muss, brechen auch da die Dinos aus. Es sind wieder ein paar kleine Kinder mit am Bord, die Neffen von Bryce Dallas Howards Figur, die natürlich dann irgendwann auch auf der Insel stranden und gerettet werden müssen. Chris Pratt darf den Velociraptor-Flüsterer geben. Wie gesagt, in Ausgabe 134 haben wir den schon mal als Hauptreview besprochen. Ganz okay eigentlich. Ich hatte den damals mit 5 von 10 bewertet, hatte ich nachgeschaut. Ich fand ihn jetzt ein bisschen besser und habe den mit 6 von 10 Punkten einsortiert. Gut, dann Fallen Kingdom, der fünfte Teil, schließt dann letztendlich an die Ereignisse des vierten Teils an. Die Dinosaurier brechen aus und übernehmen die Insel. Auch da wieder ähnlich kommen dann die Geldmacher zum Zug, die dann den ein oder anderen Saurier eben auch von der Insel holen und an den Meistbietenden verkaufen wollen. Das Ganze noch mit einem Twist dazu, dass ja Chris Pratts Figur eben versucht hat, auch die Dinos abzurichten und man da jetzt auch versucht, Dinos als lebende Waffe quasi an Terroristen oder was auch immer zu verkaufen oder an den Meistbietenden zumindest zu verhökern. Keine Ahnung, reiht sich da halt irgendwie nahtlos an, wird den auch mit 6 von 10 bewerten, hat ein paar ganz nette Action-Sequenzen, aber ansonsten, wie schon erwähnt, ist der erste nach wie vor der einzige, der bis jetzt wirklich gut war. Was mich überrascht hat, ich hatte dann den 6. Teil nochmal im Player, Jurassic World Dominion, und den fand ich jetzt bei einer erneuten Sichtung, muss ich gestehen, überraschend gut. Ich würde den auch als zweitbesten Film in der Reihe einsortieren. Geht dann auch ein bisschen in die Thematik mit Tierhandel und solchen Sachen mit rein und auch was Genveränderung und landwirtschaftliche Auswirkungen oder für landwirtschaftliche Auswirkungen haben kann, wenn dann ja unter anderem auch bestimmte Machenschaften am Werk sind, dass zum Beispiel nur die Aussaat von einer bestimmten Firma oder von irgendeiner Agrarkomplex quasi nicht angegriffen wird von gewissen Heuschrecken oder genmodifizierten Tieren. Fand ich ganz interessant. Dieschen Lachmann spielt da eben mit, die man vorhin ja schon mal bei dem Trailer zu Aftermath kurz erwähnt hatten. Die darf da einen der Bösewichte spielen. Und den fand ich in der Tat, wie gesagt, ganz solide. Den würde ich dann durchaus auch mit einer 7 von 10 beziehungsweise einer knappen 8 von 10 bewerten, weil er ganz unterhaltsam war für Stefan. Er spielt oder ist gedreht auf Malta auch die eine oder andere Sequenz und man bekommt da auch eigentlich ganz viel maltesische Stadtpanoramen zu sehen. Und finde ich jetzt eigentlich so den zweitbesten Teil der Reihe, was als Abschluss ja ganz gut ist, beziehungsweise Abschluss ist dann relativ. Stefan hat mich gerade darüber informiert, dass es ja mittlerweile schon mit Jurassic Park oder World, ich weiß es gar nicht mehr, Rebirth, schon der nächste Teil mit Scarlett Johansson in den Stadtlöchern steht. Ja, ob man den jetzt wirklich gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber eine Cash-Cow wird es halt nach wie vor sein, das ganze Franchise. Gut, so viel zu mir. Von mir zu Jurassic Park und Jurassic World. Jo, von euch noch irgendwas zum einen oder anderen Film? Ansonsten.
Ich glaub, den Ausschnitt von allen Filmen, den ich am meisten irgendwo im Internet begegnet bin, ist der sprechende Raptor aus Teil 3, wo er im Traum aufwacht und der Dinosaurier Alan sagt.
Ja, ja. Achso, ja, okay. Stimmt.
Genau, das ist
im Flugzeug.
Ja. Genau. Genau.
Ja, und ich glaube, oder ich weiß nicht, ob es im ersten war, irgendwo gibt es auch so, wo man halt irgendwie was jemanden sieht oder irgendwas wieder mal, was nicht dahin gehört. Da habe ich auch schon ganz viele Ausschnitte gesehen. Mhm. Also, aber wie gesagt, für mich ist eigentlich nur der erste relevant. Die anderen sind, kann man gucken, ja, die sind jetzt nicht mega schlecht, so, aber.
Ja.
Reisen einen aber auch irgendwie nicht mehr vom Hocker, finde ich.
In der oder filmgeschichtlich der einzig wichtige wird, wie gesagt, auch auf lange Zeit nur der erste Teil bleiben.
Ja, das sehe ich auch so.
Gut, ja, dann soll es das aber gewesen sein von unserem Last Scene und wir kommen zu unserem Hauptreview und wir haben uns dieses Mal Civil War angesehen von Alex Garland und Andreas wird uns eine kurze Inhaltsangabe dazu geben.
Ja, ich versuche mal mein Glück. Wir befinden uns in den USA, in der nahen Zukunft und das Land befindet sich in einem Bürgerkrieg. Der bisherige Präsident hat eine verfassungswidrige Amtszeit und verschanzt sich in Washington und kämpft da gegen diverse Streitkräfte aus den, ja, ich glaube, Bundesstaaten, unter anderem Texas und Kalifornien, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir lernen die Kriegsfotografin Lee Smith kennen, die ja sozusagen eine Ikone der Kriegsfotografie ist, schon seit Jahren dabei. Und sie will sich zusammen mit dem Journalisten Joel nach, der wird gespielt von Wagner Moura, nach Washington aufmachen, um dort ein Interview zu führen mit dem noch amtierenden Präsidenten. Kurz bevor sie losfahren, lernen sie die junge Jessie kennen, gespielt von Kaylee Spaney, die, ja, soll ich sagen, als Küken versucht, sich ihre Lorbeeren zu verdienen und auch eine Kriegsfotografin zu werden. Und Vierter im Bunde ist Sammy, ein ja schon älterer Herr, altgedienter Recke sozusagen, gespielt von Stephen McKinley Henderson. Und die machen sich eben auf den Weg nach Washington und kommen in verschiedenen Bundesstaaten und Gegebenheiten vorbei. Und darüber berichtet der Film sozusagen. Und genau darüber wollen wir jetzt auch sprechen.
Ja, vielen Dank dafür. Ja, Stefan, möchtest du mal deine ersten Eindrücke nach der Sichtung von Civil War schildern?
Ja, kann ich gern machen. Ich glaube sogar, irgendwann hatte ich schon mal ein paar Eindrücke im Last-Scene-Bereich geschildert, denn ich hatte den vor ein paar Monaten im Kino gesehen und jetzt Rewatch, nachdem mein Mediabook angekommen ist und wir uns heute auf diesen Filmtitel geeinigt hatten, kurzfristig, muss man auch sagen. Aber auch beim zweiten Mal, muss ich sagen, mochte ich ihn sehr. Womit man vielleicht einsteigen könnte, ist, dass es im Prinzip ja gerade in der heutigen Zeit, wo Amerika ein sehr polarisiertes Land ist politisch, ein potenziell sehr aufstachelnder Film hätte sein können. Aber dass Alex Garland es ganz gut hingekriegt hat, den relativ neutral, politisch neutral zu präsentieren. Also klar ist eine gewisse politische Haltung und Note zu verspüren in dem Streifen, aber er hat sich mehr darauf konzentriert, den, wie ein Journalist eigentlich sein müsste, nämlich relativ neutral zu präsentieren. Deswegen passt es auch super oder war es geschickt gewählt, einfach Journalisten als Hauptprotagonisten zu nehmen, denn die sollen ja eigentlich möglichst neutral über das berichten, was gerade vorfällt. Dass immer natürlich auch im Journalismus politische oder persönliche Meinungen mit reinfließen und das Handeln oder die Arbeit beeinflussen, ist klar. So auch, wie gesagt, bei diesem Film an sich, weil bei bestimmten Szenen kommen unweigerlich bestimmte politische Assoziationen hoch, auch im Betrachter. Aber hier ist es halt möglichst neutral gehalten oder weitestgehend neutral gehalten, kann man sagen. Und ja, hier steht der Krieg an sich nicht im Fokus. Es wird auch nicht groß über den Krieg an sich erzählt, also nicht wirklich die ganzen Hintergründe oder wie es dazu gekommen ist. Klar wird es kurz angerissen und wer natürlich die Kriegsparteien sind und so weiter und worauf das Ganze jetzt gerade hinausläuft, sprich der Sturm auf Washington. Aber es ist halt mehr wirklich auf den Journalismus und die Szenen für Szenen fixiert als das große Ganze in diesem Sinne. Und so ist es im Prinzip ein Roadmovie Richtung Washington, wo bestimmte Situationen sich entfalten, in die diese Protagonistengruppe, die wir mitverfolgen oder die wir begleiten auf dieser Reise, hineingeraten und dann durchleben und was, wie sich das auf sie und ihre Persönlichkeiten und Arbeit eignet.
Ja, ich kann mich da anschließen. Das hat Alex Garland sehr, sehr klug gelöst, meines Erachtens auch, dass er da eigentlich handlungstechnisch überhaupt ja keine Stellung bezieht. Also das geht ja schon los mit diesen Western Forces, eine Koalition aus Texas und Kalifornien, was politisch ja kaum unterschiedlicher sein könnte auch. Und alles, was man da irgendwie für Assoziationen hat, spielt eigentlich so nur im Kopf des Zuschauers statt, weil der Film an sich, wie du schon erwähnt hast, nicht auf die Hintergründe eingeht. Klar nennt er den einen oder anderen Fakt, also mit der dritten Amtszeit, die der Präsident annimmt, oder auch, dass das FBI aufgelöst wird und solche Dinge. Aber politisch hält er sich da halt ganz stark im Hintergrund, und das liegt dann, oder ist es dann eher die Imagination des Betrachters, der irgendwie da das ein oder andere dann rein interpretiert und darin eben ja in die ein oder andere Richtung dann eben den Film auch verorten kann. Aber ja, das Hauptaugenmerk ganz klar natürlich nicht der Bürgerkrieg an sich, der Titelgebende, sondern eben unsere vier Journalisten, die eben sich auf diesem Roadtrip befinden und da ja natürlich auch für sich die Frage beantworten müssen, oder wie neutral sie dann letztendlich sein können, auch ob der Geschehnisse, die sie da auf den einzelnen Stationen, die Stefan ja schon erwähnt hatte, die ihnen da begegnen, und ja, wie schwer es dann teilweise dann auch ist, neutral darüber zu berichten. Aber da sagt die Figur von Kirsten Dunst irgendwann, ja, im ersten Drittel, glaube ich, auch schon einen relativ schlauen Satz. Und zwar, sie stellen diese Fragen nicht, sondern sie berichten darüber, damit andere Leute diese Fragen dann stellen können. Und ihre Aufgabe ist es, ja, eben nur das Geschehene zu zeigen und in Bildern einzufangen, beziehungsweise dann in der Form von Artikeln oder wie auch immer wiederzugeben. Und das ist meines Erachtens ist Alex Garland sehr beeindruckend gelungen, das rüberzubringen und darzustellen.
Ich bin jetzt wieder mal da, des Teufels Advokat, und sage Einspruch, ich fand den nämlich gar nicht so gut. Ja, natürlich sehe ich das auch teilweise, was ihr seht, aber weiß nicht, also es ist, ich meine, wie soll ich da anfangen? Erstens mal empfand ich die alle nicht als Journalisten, muss mal gleich vorweg zu schicken, sondern ich fühlte mich unweigerlich, Stefan, du hast vor kurzem, glaube ich, im Forum drüber geschrieben, über diese Hochhauskletterer-Pärchen da.
Ja.
Genau. Und an die fühlte ich mich erinnert. Dieses sensationsgeile vorne dabei sein, was auch die junge Kaylee Spaney da als Jessie da mal sagt. Sie hatte noch nie so viel Angst, aber fühlte sich gleichzeitig auch noch nie so lebendig. Was dann, fand ich, schon wieder eher natürlich dieses, da geht es nicht um die Berichterstattung, sondern um die persönliche Geilheit, in Anführungsstrichen. Und das ist, natürlich berichten die, aber was ich halt dann auch wieder sagen muss, gleichzeitig dann auch, das ist so ein typischer Garland-Movie für mich, dass er eigentlich ein sehr einfaches Thema hier, Fotojournalisten, Kriegsjournalisten oder Fotografen berichtet, und das Ganze aber in einem, für mich, ich sage es jetzt mal überspitzt, in einem Gimmick verpackt, dieser Bürgerkrieg in den USA. Das hätte jeder andere Krieg auch sein können, weil im Endeffekt geht es nicht darum, meiner Meinung nach. Es ging ihm nur um diese Geschichte dieser Fotografen. Und deswegen fand ich das auch nicht irgendwie als, wie soll ich sagen, intelligent, da nicht eine Seite einzuschlagen, sondern, also entweder hat er keine oder er war einfach auch feige, weil im Endeffekt hat er auch gar kein Interesse daran. Wie gesagt, war einfach meine Wahrnehmung aus dem Film eine völlig andere als die ihr da habt. Wie gesagt, das ist für mich eine Geschichte über Kriegsfotografen und dieses USA-Dingens. Es ist so rudimentär und oberflächlich am Rande, dass für mich in dem Sinne eigentlich keine Rolle spielt. Das hätte, wie gesagt, auch jeder andere Krieg sein können auf der Welt.
Ja, greife ich mal ein.
Ja.
Da gebe ich dir im Ansatz recht.
Ja.
Ich sehe, deine Position verstehe ich, sagen wir es mal so. Ich glaube, es geht natürlich, also klar, gebe ich dir recht, ist die Geschichte an sich, die er so erzählen wollte, hätte man auch in einem anderen Kontext verpacken können. Hundertprozentig. Ja. Genau, weil es ihm da drum ging, diese Journalistengeschichte zu erzählen und nicht den Krieg. Aber was das halt abhebt von den anderen Journalismusfilmen, die es gab, die ja auch natürlich in ihrem bestimmten, ne, sei es Salvador oder was es da noch für Journalismusfilme gab, ist halt hier natürlich, du bezeichnest es als Gimmick, aber so dieses brandaktuelle, dass man es halt in den USA angesiedelt hat. Weil, ja, in einem anderen Land hätte man es vielleicht anders abgetan. Es sei denn, man hätte es, was weiß ich, in Frankreich angesiedelt oder so. Aber das ist im Prinzip die Verknüpfung mit der Gegenwart hinkriegt, weil jeder natürlich, klar, als es angekündigt wurde, natürlich die Bezüge zur Gegenwart hat, dass, wie gesagt, sehr polarisiert in den USA ist, dass natürlich irgendwelche Übertreiber immer wieder sprechen, oh, der nächste Bürgerkrieg könnte in den USA ausbrechen, wenn dies und jenes passiert, politisch und ähnliches. Und natürlich hat er das vermeiden wollen, das zu überpolitisieren, hätte er wahrscheinlich auch gar nicht das Budget gekriegt, hätte er so einen polarisierenden Film rausgebracht oder versucht zu stemmen. Aber trotzdem gehen die Zuschauer rein und sehen im Prinzip, dass es mal in den USA stattfindet, in einem urbanen Kontext oder grundsätzlich in Washington. Klar kennt man das aus anderen total fiktionalen Film, das irgendwie in der Battle Los Angeles fand auch eine Art Kriegsszenario in Los Angeles statt. Aber hier ist es halt dieser Realitätsbezug, weil immer so ein bisschen der Gedanke da mitspielt, so wie es in den USA ist, reicht im Prinzip nur irgendwie, ne, ein Zündfunke und ein Tick überzogen natürlich, aber dass sowas theoretisch möglich wäre. Und dieses Kopfkino, was er durch seine Bilder bringt, ist gar nicht so weit von der Realität entfernt. Meint man zumindest, wenn man bestimmte Berichterstattungen mitverfolgt.
Und man hat ja dann, oder die meisten dann ja auch diese January 6 Bilder mit dem Sturm aufs Kapitol so ein bisschen aus den Nachrichten im Hinterkopf, und das entfaltet dann natürlich schon irgendwie auch eine ganz andere Wirkung. Und da bin ich bei dir, wie wenn du das halt irgendwo anders in einen anderen Konflikt verfrachtest, oder ob du das in einer westlichen Demokratie oder westlichen Demokratie ansiedelst.
Ja, hast du tatsächlich das Gefühl, dass es schlimmer, wie wenn du das jetzt in der Ukraine hättest spielen lassen zum Beispiel, oder keine Ahnung, wo es gerade noch überall schon wieder Krieg gibt?
Schlimmer nicht, aber es hätte weniger Leute interessiert.
Ja. Es hätte weniger Amerikaner interessiert.
Naja, gut, aber auch ganz ehrlich, würden die Deutschen, oder er lief ja auch recht passabel hier in Europa und ähnliches.
Aber auch nicht so erfolgreich wie in Amerika.
Nee, natürlich nicht, klar.
Ja? Also, weil das meine ich ja. Das ist so der Punkt, den ich einfach habe. Das ist für mich einfach die Wahl an sich gewesen, weil es generiert Zuschauer.
Ja.
Das ist ja legitim. Aber das ist für mich, reduziert sich es eben auf ein Gimmick. Mehr habe ich ja nicht an der Stelle gesagt.
Ja, aber dann können wir auf den von Stefan schon angesprochenen Salvador ja eben auch kommen, der halt auch einen realen Konflikt in Mittel- oder Südamerika in den 80er Jahren betrachtet. Und auch das ist ein furchtbarer Krieg gewesen, und auch da, ja, James Woods, Oscar nominiert, dann glaube ich auch in der Rolle als Journalist, spielt er den Journalisten, aber er ist halt, ist ein grandioser Film, aber er entfaltet halt im, ich sage jetzt mal, westlichen Publikum nicht die Wirkung, wie wenn es vor der eigenen Haustüre passiert.
Ja, verstehe, was du meinst, sehe ich insofern in dem Sinne ein bisschen schwierig, weil die 80er Jahre einfach eine andere Zeit waren.
Ja, aber der Film ist ja auch aus den 80er Jahren. Also Salvador ist aus den 80er Jahren.
Ja, meine ich ja. Genau. Aber also ganz ehrlich, außer ein paar Filmfreaks wie uns interessiert Salvador heutzutage wahrscheinlich kaum noch jemand. Weißt du, so, also deswegen ist es zwar thematisch natürlich legitim, den als Vergleich ranzuziehen, zeithistorisch finde ich es aber eher problematisch, weil und auch darüber hinaus war es natürlich ein realer Konflikt und ein guter Film, aber auch wesentlich mehr, wie soll ich sagen, Kino. Weißt du, was ich damit sagen will? So mit, auch mit der Love Story und alles, was da drin verbunden ist. Was ja jetzt zum Beispiel in so Filmen wie jetzt Civil War, Gott sei Dank, muss ich auch sagen, an der Stelle ja nicht mehr so gemacht wird. Du hast es hier ja nicht mehr so mit dieser klassischen, ich habe ein Love Interest und was weiß ich drin. Ne? Deswegen, wie gesagt, finde ich da klar thematisch, aber schwierig, das zu vergleichen.
Aber du hast eine gute Begrifflichkeit verwendet, nämlich Zeitgeist. Und ja. Civil War tappt ja genau in den Zeitgeist der Gegenwart rein. Mit,
ja, absolut.
Mit dem Punkt, weil er in den USA angesiedelt ist.
Ja, natürlich, ja, genau. Und das, aber das sehe ich wiederum als Bestätigung, dass es ein Gimmick ist, weil er wie soll ich sagen, er füttert diesen Zeitgeist damit.
Ja, aber ich sehe das nicht negativ. Also,
okay, ja, okay. Genau. Ja, das ist ja auch weder das eine, das ist ja nichts, wo man sagt, das muss, ist so oder ist so, sondern es ist ja auch eine persönliche Wahrnehmung. Und für mich ist es halt, und vielleicht auch aus der Geschichte der Garland-Filme raus bei mir, jeder Film von Garland in meinen Augen immer irgendwie eine einfache Geschichte mit irgendeinem dummen Gimmick erzählen musste. Und da passt es halt für mich insofern einfach ein bisschen rein. Weißt du? So.
Ich weiß, was du meinst. Klar, ich kann jetzt argumentieren, ich mochte alle Garland-Filme, deswegen mag ich wahrscheinlich auch Civil War.
Ja, auch das ist doch völlig, ja, ist ja auch völlig legitim, ne?
Also, ja, deswegen.
Sind ja auch die Geschmäcker sehr verschieden. Ich fand es halt immer irgendwie für das, was er, wie soll ich, oder was er darstellen möchte, oder was, war es halt einfach immer irgendwo zum Beispiel Man, ne? An sich eine gute Idee, toller Film. Hätte was zu sagen, aber allein dadurch, dass alle männlichen Rollen von der einen und derselben Person spielen, nimmt der so viel von der Wucht da für mich raus, weil es halt wieder so ein Gimmick ist, wo ich mich frage, warum? Was macht das für einen Sinn? So, also, ne? Weil das hat mich zum Beispiel halt einfach total rausgezogen aus der eigentlichen Geschichte. Und das war halt auch eigentlich an sich eine gute Geschichte zu erzählen, aber mit dem Gimmick hat er mir wieder viel kaputt gemacht.
Aber hat das Ansiedeln in den USA der Gegenwart dich irgendwie aus dem Film rausgezogen?
Nee, aber wie soll ich sagen, es hat es für mich tatsächlich weniger interessant gemacht. Okay. Auf eine komische Art und Weise, weil...
Weil der Konflikt nicht real ist, sondern imaginär, oder?
Ja, und weil es halt aber auch nicht um den Konflikt geht. Weißt du das, sondern eigentlich ja wieder nur um diese Personen, die sensationsgeil dem nächsten Foto hinterherhecheln. Und dafür diese fiktive und doch so reale Geschichte viel von der Wucht in dem Sinn des eigentlichen Themas wieder weggenommen hat. Weil
hättest du es dir politischer gewünscht?
Also dass er also
anders ich sage angegangen wäre?
Nee. Also dann hätte er einen anderen Film machen müssen. Mhm. Ne? Also das gar nicht mal. Aber er hat dadurch für mich halt viel von der eigentlichen Geschichte weggenommen, weil ich finde dadurch, wie soll ich sagen, für mich waren das eigentlich alles Idioten. Entschuldigung, aber jeder einzelne von denen ist ein Idiot. Genauso wie ich dir ja schon gesagt habe, ich finde diese Gebäudekletterer auch Idioten. Mhm. Weil die Nachahmer mit sich ziehen und selber, denen passiert vielleicht nichts, aber so viele Kids sehen das und machen das und denen passiert aber was. Klar, sieht cool aus und alles, aber die sind sich deren Konsequenzen nicht bewusst. Und das ähnliche Gefühl hatte ich hier eben auch. Es geht nur um das persönliche Ego. Klar wird es nach außen hin so verkauft, so ja, aber ich muss das ja dokumentieren und es mag auch bis zu einem gewissen Punkt so sein. Aber wie schon sagte, das Zitat, ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt, wieder ich. Na, es geht nicht um das Foto, sondern ich habe mich lebendig gefühlt.
Ja.
Und aber ich, ganz ehrlich, auch halt auch ich meine, zum Beispiel diese Entscheidung, ich will nicht spoilern, aber halt diese eine, die letzte Szene, ne? Wie sie da, wie Lee da reingeht. Jeder normale Mensch, in Anführungsstrichen, der das machen möchte, würde wahrscheinlich in so einer Situation vielleicht springen oder was auch immer, aber nicht so unbeholfen da, also vor allem, wenn man so viele Jahre Erfahrung hat. Und das finde ich dann, das ist so, so dieses, das war zu inszeniert für mich dann auch schon wieder. Aber und deswegen meine ich, und das waren alle so, wo mich rausgenommen haben, an der eigentlich interessanten Story, an dem guten Beginn und auch dieses Road-Movie, was alles ganz gut funktioniert hat, auch dieses, okay, ich bin jetzt hier ohne eine Seite zu wählen. Das ist auch völlig legitim. Aber das hat für mich, wie gesagt, einfach alles nicht so hundertprozentig in sich gegriffen.
Also ich glaube auch, dass, da bin ich bei dir, dass hier der Großteil der Menschheit, wenn sie in so einer Situation ist oder erstmal gar nicht in so eine Situation kommen möchte, in einem Kriegsschauplatz und einer militärischen Schießerei irgendwo drin zu sein. Ich glaube schon, dass es da einen gewissen Schlag Mensch auch für braucht, der sowas macht. Und das ist halt dann auch in diesem Zitat spiegelt sich das ja auch wieder, dass sie eben zum einen noch nie so viel Angst hatte, sich aber im Gegenzug auch noch nie so lebendig gefühlt hat und dass es dann letztendlich auch irgendwann wie eine Droge wirkt und da kann man sich dann ja auch durchaus dann auch mal mit Rosamund Pike A Private War anschauen. Das ist ja auch eine Verfilmung von der Biografie von eben auch einer Kriegsberichterstatterin von Marie Colvin ist, das ja eben auch thematisiert und das ist jetzt nicht der Durchschnittsjob, den man da hat, sondern da muss man eben halt auch eine gewisse Affinität ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber da muss man halt ein gewisser Menschentyp sein, um sich für die Berichterstattung und die möglichst neutrale Berichterstattung eben in solche Situationen zu begeben und diese Ereignisse zu dokumentieren und dass das halt eben nicht die Menschen sind, die ein akutes Schutzbedürfnis haben, sondern die sich dann halt auch in den Kugelhagel reinwerfen, um da ein möglichst spektakuläres Bild zu schießen. Also das ist dann halt irgendwie auch verständlich meines Erachtens.
Und es spielt ja auch mit rein. Ja, man kann sagen, klar, es ist halt nicht so diese klassische Journalismusethik, die da verkörpert wird. Aber allein dafür, dass wir jetzt schon so lange in Anführungsstrichen darüber reden, zeigt ja auch, wie diese Figur gestrickt wurde, dass sie halt vielleicht mehr so ein bisschen so ein Adrenalin-Junkie ist. Ich meine, der männliche Journalist war ja genauso. Ja. Der hat es ja auch genossen, im Prinzip da seinen Adrenalin-Rausch zu kriegen, wo er da diese Schießerei zwischen den Gebäuden und so. Mhm. Und erst im Nachhinein wurde er ja immer mehr so ein bisschen hippelig und ähnliches. Das ist ja die Figuren, oder es sind ja die Figuren, wie sie gezeichnet wurden in dem Fall auch. Die wurden ja bewusst so geschrieben, die Figuren.
Ja, und natürlich, aber auch das fand ich halt so, also wie soll ich sagen, das hatte dann schon eher was von Horrorfilm-Dummheiten zwischendurch, wie es geschrieben war. Weil auch die Szene mit dem, wir wechseln da auf der Straße das Auto und fahren einfach weg und mitten in einem Kriegsgebiet. Und dann wundert man sich, wenn plötzlich was passiert. Das war eigentlich so eine typische Horrorfilm-Dummheit, ne, die man nicht, ich sage jetzt mal, wo ich dann auch wieder dachte, in so einem Film, lazy Scriptwriting, sage ich jetzt mal, nur um ein bisschen was passieren lassen zu können.
Wenn ich da kurz einhaken darf, was mir Civil War irgendwie auch verdeutlicht hat, was ich irgendwie nicht, keine Ahnung, mir im Zweifelsfall halt einfach noch nie drüber Gedanken gemacht habe, aber das ist genau dieser Punkt, den du ansprichst, dass halt hinter jeder Ecke quasi was sein kann, aber letztendlich in dieser riesigen Fläche dieser Nation an vielen Stellen halt die Leute auch ihr Leben leben und das ist ja dann auch in aktuellen Konflikten, sei das heißt es jetzt Ukraine, sei das heißt es Gaza-Konflikt, Leute letztendlich mal ihr Leben von Tag zu Tag leben und das immer wieder durchbrochen wird, aber halt durch kriegerische Ereignisse und dass eben nicht ein komplettes Land überall die Front ist, sondern dass halt in großen Teilen halt mit den furchtbaren Auswirkungen, die dann halt den einen oder anderen Tag kommen, aber da halt erstmal in Anführungszeichen Business as usual ist irgendwo auch.
Ja, das haben sie ja teilweise auch ganz gut dargestellt. Erstens mal, dass ja beide, sowohl Jesse als auch Lee gesagt haben, ihre Familien leben ihr Leben da, wo sie sind, als auch da in dem einen Örtchen, wo sie da waren, in dem Laden drin. Die hat ja auch gesagt, interessiert mich nicht. Wenn du was anprobieren willst, sag Bescheid, so ungefähr. Trotzdem sind sie ja immer näher an Washington, also immer näher an das Kriegsgebiet gekommen. Und das war ja schon näher dran. Und sich da so zu verhalten, macht halt, tut mir leid, halt nicht wirklich Sinn, wenn ich, außer ich bin Gefahrensucher.
Ja, und es war wahrscheinlich auch einfach mal Spaß zu haben, in dem Sinne vielleicht auch.
Ja, natürlich.
Also klar war es leichtsinniger Spaß, aber manchmal muss man halt.
Aber halt vom Skript her einfach nur deswegen drin, damit man es dann mit den Rednecks hier verbinden kann.
Und das, ne?
Gut, wo ich dann sage, okay, ne? Da fand ich zum Beispiel die Szene davor wesentlich besser und aussagekräftiger mit den Scharfschützen aus dem Ding. So, gegen wen schießt ihr denn da? Keine Ahnung, gegen irgendjemand, der auf uns schießt, so ungefähr. Was es halt, finde ich, viel mehr verdeutlicht hat und wesentlich intensiver und besser zum Beispiel war, als dieses übertriebene Redneck, wir verscharen da irgendwelche Leichenszene. Das fand ich irgendwie ein bisschen, das war dann schon wieder irgendwo, wo ich sage, da wurde er fast wieder zu politisch auf der einen Seite so und übertrieben. Das hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Ja, sicherlich gibt es so Leute, aber
ich wollte gerade sagen, es wirkte nicht, also gerade auch in den USA kann man sagen, jo, das könnte locker passieren, wenn so.
Ja, natürlich, ja, klar. Das wird es wahrscheinlich überall auch passieren können. Absolut. Da muss ich nicht in die USA gehen.
Genau, in Guyana war halt da angesiedelt.
Ja, ja, klar. Aber von daher, da war, wie gesagt, da war für mich zum Beispiel die Szene mit den Scharfschützen da wesentlich besser.
Ja, die war auch gut, auf jeden Fall.
Ja, klar. So, ne? Und ja, es ist kein an sich schlechter Film. Ich bin nur nicht ganz so hyped wie ihr. Und ich versuche halt irgendwie das zu sehen oder nachzuvollziehen, dass was ihr da oder dieses Politische, was ihr da drin seht, was ich halt einfach nicht wahrnehmen kann.
Ja, eben, wir haben ja gesagt, dass es einfach nicht so politisch ist. Eben, also das Politische sehen wir ja gar nicht.
Ja, jein, also wie soll ich sagen, ich habe das nicht so direkt ausgedrückt, aber es ist ja schon politisch in dem Sinn, dass es alleine da spielt. Und wie gesagt, für mich war es ja nur ein Gimmick, aber für euch ist es ja trotzdem mehr.
Nee, es ist ein Gedankenspielchen einfach, ne? Man könnte, würde man jetzt, um richtig zu spinnen, sagen hier, ne? AfD hat im Osten gewonnen. Was passiert, wenn sie die Macht übernehmen? Bundeskanzler stellen, Deutschland versinkt. Es wäre ja auch einfach ein Gedankenspielchen, wie etwas weitergespielt wird.
Aber dann würdest du darüber einen Film machen, sozusagen. Und
dann wäre es auch ein Gimmick.
Nee, weil du würdest dann ja politischer werden. Und das ist das, was ich halt hier nicht so wirklich sehe, weil irgendwie die Situation an sich, dieser Bürgerkrieg in den USA, der verlangt ja eigentlich nach jetzt nicht unbedingt Stellungnahme, aber nach Details oder eine bestimmte und das hat der Film ja nicht.
Ja, also, aber es ist ja dahingehend zumindest interessant, dass sich der Film ja genauso neutral verhält, wie er es von den Reportern, die er darstellt, ja auch erwartet. Also
das, ja, aber man könnte jetzt aber sagen, das ist ja das, was ich meine, dass es halt nicht, dass es trotzdem einfach nur für diese Story der Reporter als Gimmick verwendet.
Ja, es ist kein Gimmick, es ist halt die Ausgangssituation. Er muss ja, wenn er nicht irgendwo eine Ausgangssituation hat, die berichtenswert werde, dann hätte man sich den Film auch einfach sparen können. Dann kann man sagen, ja, dann kann man sich das Journalistenhandbuch von irgendeiner Uni zu Hand
lassen können.
Wie bitte? Ich habe es gerade nicht verstanden.
Ich hätte den überall, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, ich hätte ihn ja überall spielen lassen können.
Ja, aber überall.
Er hat den Civil War aus einer bestimmten Intention rausgewählt.
Ja, weil er meiner Meinung nach dadurch, dass er in den USA spielt, wesentlich mehr Wucht entfacht, wie das schon erwähnte Salvador oder anderer Film, auch über Reporter Under Fire von Roger Spottiswoode, der auch in den 80ern spielt, ja, sind wir auch wieder weit weg, der halt auch einen Krieg in Zentralamerika oder behandelt, der halt dann dem nochmal westlichen Publikum eben nicht so diese Wucht entfacht, wie wenn es direkt vor der Haustür ist. Und das bringt er meiner Meinung nach ganz gut rüber, indem er eben den Film vor der Haustüre spielen lässt und direkt davor und nicht irgendwo. Und
ja, aber genau, entschuldige, wenn ich da jetzt dich ein bisschen unterbreche, aber du sagst vor der Haustür, das ist nicht unsere Haustür.
Es ist unsere Haustür im Sinne von einer, in Anführungszeichen, lupenreinen Demokratie, in der sowas passiert.
Sag's doch, wie es ist. Hä? Es ist eine westliche Demokratie.
Eine westliche Demokratie, ja, genau. Und ja, das also ist... Und das ist eben der Unterschied zwischen einem...
Insofern halt, für mich ist es trotzdem ein Land weit weg. So, weißt du? Ich habe da eine andere Affinität dazu, weil Stefan ja sowieso, aber auch du, sage ich jetzt mal reisebedingt oder so, für mich ist es auch nicht näher wie jedes andere Land. Also ich habe da keine Beziehung dazu. Das ist für mich nicht demokratischer als Großbritannien, als Frankreich, als... was weiß ich, was tatsächlich näher ist.
Ja, und meines Erachtens hätte es auch in allen diesen Ländern spielen lassen können, die eine westliche Demokratie sind. Und wie du ja schon gesagt hast, es kann überall spielen. Und er spielt halt jetzt in den USA, weil da durchaus ja auch ein bisschen in den letzten 8, 9 Jahren politische Reibung da ist. Und ohne um... Und Alex Garland ist ja Brite, oder? Und kein Amerikaner. Und er vermeidet es dann durchaus ja sehr geschickt, eben da klar Stellung zu beziehen, sondern lässt uns da im Unklaren, beziehungsweise den Zuschauer dann eben die Situation im Kopf entfalten und man bekommt es nicht präsentiert. Und das funktioniert meines Erachtens ganz gut. Und das hätte er, wenn er das Drehbuch entsprechend geschrieben hat, weil ja auch die Briten politisch sehr zerstritten sind, hätte auch funktionieren können, hätte auch in Frankreich funktioniert. Aber alles, wie Stefan erwähnt hat, westliche Demokratien, die eben, wo man eben eigentlich, ja, wenn man jetzt so vom aktuellen Stand ausgeht, sagen würde, Bürgerkrieg, nee, das wird es bei uns nie geben. Und das ist der Film und das macht er meines Erachtens einfach großartig, den Leuten vorzuführen. Ja, ist aber auch schnell passiert.
Ja, und man muss ja auch einfach so jetzt drüber, es ist ein amerikanischer Film, also spielt er natürlich auch in den USA. Weißt du, wäre es eine rein britische Produktion, wo irgendein britischer Finanzier sich hätte finden lassen, hätten sie es vielleicht auch in England spielen können. Aber da kommt noch der Faktor hinzu, wie auch Andreas schon vom Stichwort her gesagt hat, es ist einfach der Zeitgeist. Ne, es ist gerade USA, es ist dieses, ne, weil das Land halt so ist, spielt es in den Zeitgeist rein, die Polarisierung und auch einfach das Hintergrund-Kopfkino. Klar hätte man es auch, wie gesagt, zwischen Nord- und Südkorea spielen lassen können. Aber es hätte kaum jemanden interessiert, außer eine kleine Gruppe.
Nee, ja, wie gesagt, aber für mich ist halt einfach irgendwo, wenn ich so einen Film mache, was eigentlich an sich ein wirklich wichtiges Thema ist, dann kann ich das machen, aber dann muss ich es irgendwie in meinen Augen relevanter machen. Das hat hier irgendwie für mich persönlich einfach gefehlt. Es ist eine ordentliche Geschichte über Kriegsfotografen. Punkt. Und ich sehe halt nicht dieses, was ihr da seht.
Naja, aber du musst ja auch zugeben, dass der Gedanke, dass sowas passiert, wahrscheinlicher ist in den USA, als hätte er es jetzt irgendwie in Deutschland angesiedelt, oder?
Es wäre hier etwas biederer.
Davon mal abgesehen. Und wir sind halt nicht in dem Klima oder
Oder wir haben auch nicht diese laxen Waffengesetze, wo dann...
Wir wollen ja sagen, uns wird es schon an Waffen fehlen.
Ja. Genau, das meine ich damit. Es ist einfach, deswegen ist prädestiniert die USA. Die USA haben zwei Parteiensysteme.
Das ist natürlich ein legitimer Punkt, tatsächlich, ja.
Genau, das meine ich damit. Also ne, es ist halt, ne, da jeder Waffen, da kann man auch vorstellen, dass das Militär sich da an den politischen Linien in der Mitte aufspaltet und solche Sachen. Und man, selbst in der Realität hat man es ja immer gehört, dass zwischendurch irgendein Blödmann auf die Idee gekommen ist, so Texas soll sich selbstständig machen oder irgendwie so.
Ja, klar.
Deswegen, also da, so ist das halt auch.
Aber
es ist wahrscheinlicher, dass sowas in den USA passiert, einfach vom gesamten Kontext her, als, sag ich mal, in England oder hier oder in Frankreich. Ne?
Okay.
Aber die Bayern, das haben natürlich schon auch so ihre sezessionistischen Ambitionen.
Ja, okay. Gut, ja.
Was mir noch oder was ihr mir gerne erklären könnt, wo ich auch noch ein bisschen Schwierigkeiten im Film selber hatte, war so diese Phase, als Lee, gespielt von Kirsten Dunst, da so apathisch war und nicht teilgenommen hat.
Ja, ich glaube, das einfach war, dass sie kriegsmüde war, um das jetzt diesen Begriff einfach mal rauszuhauen, ohne dass das wirklich passt, sondern dass einfach irgendwann es für sie so ein Punkt erreicht war. Klar, es war jetzt nicht irgendwie psychologisch feinfühlig aufgearbeitet, gebe ich dir vollkommen
recht. Genau, das war mir so ein bisschen so.
Es war einfach so, da ist
erstmal alles supi, dann das und dann auch, jetzt bin ich wieder da.
Ja, also, aber da waren ja auch relativ gravierende Ereignisse in ihrem, ohne es jetzt zu spoilern, persönlichen Umfeld davor und dann, wie Stefan schon sagt, also ich sehe es ähnlich, dass halt einfach sie auch für sich in Frage stellt, ob sie denn das wirklich noch tun möchte, diesen Job mit diesen damit einhergehenden Gefahren und da halt zum falschen Zeitpunkt dann quasi in sich hineinversinkt und da so, wie du es erwähnt hast, so apathisch dann teilweise dasteht erstmal.
Ja, verstehe ich. Wie gesagt, mir war es nur ein bisschen zu abrupt und vom Wechsel her.
Es war schon so ein bisschen angedeutet, also ich sag mal, die Szene mit dem Kleid anziehen ging ja schon so ein bisschen in diese Richtung, dass sie überhaupt kein Interesse dran hat, einfach irgendwie ein nettes Kleid mal anzuziehen.
Auch die Blumenwiese.
Auch die Blumenwiese, also deswegen, es ging ja schon so ein bisschen und dass sie dann quasi da irgendwie ihre Selbstreflexion oder so hatte, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ja.
Okay. Ja, also wie ihr merkt, ich bin nicht so ganz hundertprozentig begeistert. Aber
gut. Hab ich gemerkt. Irgendwie kam das so durch.
Ja.
Vielleicht können wir uns auf etwas einigen, was dich vielleicht mehr begeistert hat. Ich weiß jetzt nicht, auf was für einem Medium du das gesehen hast.
Wieso?
Gestreamt, weil er
Soundeffekte meinst du?
Soundtechnisch war er spektakulär.
Absolut, das kann ich unterschreiben.
Ja. Absolut, auch im Kino damals habe ich das noch lebhaften vor Augen oder im Gehör, sage ich mal.
Das und teilweise,
das stimmt.
Ja, und teilweise ja auch diese sehr coole Mischung. Oder bei dem Sturm auf Washington ist ja erstmal dieses Hubschraubergedröhne da in diesem Basislager, das man da über dem Kopf hat. Und dann wechselt er mal zu so einem melancholischen Song, wo dann quasi der Einmarsch auf Washington irgendwie so bebildert ist, um dann schlagartig wieder so einen krassen Dynamiksprung zu irgendwelchen Schüssen, die dann durch die Nacht knallen, zu haben. Und das kommt ja durchaus öfters in dem Film vor. Und das war dann wirklich auch von der technischen und von der Sounddesign oder vom Sounddesign-Aspekt echt, schon eine echte Wucht.
Bild und Sound waren definitiv schon obere Liga in meinen Augen.
Und auch vom Budget her haben sie gut was rausgeholt.
Also,
muss man auch sagen.
Tricktechnisch und so war alles.
Was hatte der für ein Budget?
Nicht so viel, glaube ich, oder?
Irgendwie 60 oder irgendwie sowas, 60, 70, ich weiß nicht.
Verhältnis wenig.
Genau, Verhältnis wenig, genau, also im Prinzip die einzige wirkliche dicke Botschaft, die man rausziehen kann, ist halt, dass Krieg schlecht ist.
Ja.
Und dass Reporter neutral sein sollten.
Sind es ja auch im richtigen Leben nicht. Also klar.
Nee, ich glaube, das kann man sich knicken.
Genau. Wobei, es ist immer ein bisschen schwierig.
Ja, es mag schon manche geben, die da versuchen.
Ja, aber da muss man mal ein bisschen.
Trotzdem,
ja, ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dann zwischen den Kriegsberichterstattern oder Berichterstattern und dann, was dann Kommentar und Editorial und solche Sachen ist, die dann ja eher Stellung beziehen, aber die Berichterstattung die Berichterstatter an sich ja eh erstmal neutral sein sollten und dann die Einordnung dann ja eher erst in der Redaktion stattfindet und das natürlich auch geprägt ist von der politischen Ausrichtung des ein oder anderen Mediums.
Ja, diverses, ne? Also ich würde sagen, wenn dir irgendwo ein Fox News Reporter über den Weg läuft, dann kann man auch schon sich denken, dass der nicht so der neutralste ist oder so. Ja. Ja, also deswegen. Ich habe nachgeguckt, 50 Millionen war das
Budget. Oh, okay. Ja, dafür sieht er echt sehr ordentlich aus.
Ja. Jo. Ja, Männer. Genau.
Wertung. Butterbeine, Fische.
Andreas, möchtest du mal anfangen, damit es hinterher nach oben geht?
Ja, da geht es sicherlich nach oben, weil ich bin bei einer 6 von 10.
Okay. Ich habe im Kino 8 von 10 gegeben und dabei ist es geblieben, sag ich mal.
Okay. Ich bin bei einer 9 von 10. Ich habe mittlerweile auch zweimal gesehen. Ich habe mir jetzt heute Nachmittag nochmal angeschaut, was bei mir jetzt auch durchaus schon ein paar Wochen her war. Aber ist gerade noch ein Punkt, der mir jetzt dann einfällt. Beim ersten Mal schauen, ich saß wirklich auf der Kante meiner Couch und habe nicht an den an den Fingernägeln gekaut, aber ich war kurz davor. Also beim ersten Mal war ich wirklich, saß ich wie auf Kohlen da, wie ich ihn angeschaut habe. Und ich habe ihm jetzt auch beim zweiten Schauen wieder 9 von 10 gegeben.
Was für mich so ein bisschen, also wie gesagt, man weiß, wie man eine 8 von 10 bei mir einzuschätzen hat, nämlich ich mag den Film sehr oder auf jeden Fall wirklich gut. Wo mehr einfach gefehlt hat, um eine höhere Wertung für mich zu rechtfertigen, ist einfach, dass er einfach im Prinzip nirgends in die Tiefe der Materie geht. Also auch bei den Figuren nicht. Selbst die bleiben einem ja recht oberflächlich. Mhm. Klar, es ist eine Momentaufnahme, man lernt sie kurz kennen, dann begleitet man sie und dann ist der Film vorbei. Aber trotzdem wird, also, ne, wie gesagt, von dem politischen Background kann ich verstehen, da wollte man nicht in die Tiefe gehen, aber bei den Figuren, jeder bekommt klar seine Backstory und eine gewisse Charakterentwicklung hin, aber auch das habe ich auch gesagt, auch die von Andreas erwähnte Sinneswandlung oder ne, Einstellungswandlung oder die Emotionen von Lee, die werden ja auch nicht wirklich tiefgründig aufgearbeitet oder so. Und das hätte man sagen können, ja, wenn ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wären bei den Figuren, hätte es für mich auch eine höhere Wertung draus springen können. Aber das hat es so ein bisschen zurückgehalten. Aber an sich, wie gesagt, auch durch meinen Bezug zu den USA und Ähnliches, konnte ich mich da auch ganz gut in dieses Gedankenmodell hineinversetzen. Mag es ein Gimmick sein, mag es einfach so der Anreiz sein beim Pitch, so von wegen, wir siedeln sie in die USA an, alles klar, mach den Film, klingt super und nicht, wir drehen in Rumänien oder wie auch immer. Dadurch habe ich mich persönlich da gut reinversetzen können und bei mir hat es funktioniert, bei Andreas nicht so.
Nur halb.
Nur halb, okay, genau. Aber deswegen ist es mir auch, so gut ich den auch finde, würde es für mich nicht in Richtung 9 tendieren. Mhm. Aber schön, dass er dir so gut gefallen hat. So
ja. Ich werde den sicherlich auch noch das ein oder andere Mal im Player haben. Wie gesagt, auch zum Heimkino vorführen ist er ideal geeignet. Gut.
Jo.
Dann, ja, soweit mal zu Civil War. Haben wir sonst noch was wir zu dem Film sagen könnten?
Nee. Wenn ich jetzt noch was sagen würde, würde es wahrscheinlich wieder zu lange dauern. Sage ich beim nächsten Mal.
Gut, okay. Alles klar. Ja, dann mal nicht alle der gleichen Meinung, in Anführungszeichen, sondern durchaus mal ja auch etwas kontroverser. Macht ja auch mal Spaß und Freude. Durchaus dann mal ein bisschen konträrer zu einem Film drüber zu diskutieren und aber Spaß gemacht hat es trotzdem und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
und tschüss.
Ja, auch von mir tschüss, obwohl man, ich hake jetzt noch mal ganz kurz ein, ganz ehrlich, er hat eine 6 von 10 gegeben. Na, es ist jetzt nicht so, als hätte er gesagt, oh, eine knappe 4 oder so. Ja. Also so weit sind wir jetzt auch nicht
auseinander. Es ist jetzt nicht aber so weiter als sonst.
Ja. Okay, gut. Auch von mir, auf Wiederhören, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.